Moin und herzlich willkommen. Es ist die 36. Junkmiles-Folge. Heute ist der letzte Tag im September. Wir haben Herbst. Zeit für möglicherweise eine Saisonpause. Ich darf begrüßen Daniel. Daniel, wie lange geht deine Saisonpause schon?
Ich mache ja mehrere.
Ich mache eine über 365 Tage.
So könnte man es bei mir auch sagen. Ich unterbreche die dann immer wieder durch bestimmte Einheiten, wobei Trainingseinheiten darf man es nicht nennen, also durch bestimmte Fahrten, komme dann ganz langsam in Form. Also die Trainingspause wird unterbrochen durch einen maximal 4 Wochen langen Zyklus des unregelmäßigen Radfahrens, bevor ich wieder in die Pause zurückgehe.
Na guck, also scheitert es schon mal nicht an der Pause. Wir werden heute darüber sprechen, warum die wichtig ist, weswegen wir die auch so häufig und lang machen quasi. Und ob es nicht vielleicht aber auch mehr Sinn machen würde, aus rein physiologischer Sicht zum Beispiel, die vielleicht nicht jedes Mal über Wochen zu ziehen, sondern gegebenenfalls über einen abgesteckten Zeitraum zu machen. Freue ich mich sehr drauf. Daniel, ganz kurz noch aufgegriffen von letzter Woche. Ich habe durchaus diverse Einsendungen gekriegt, an welchen Gravel-Veranstaltungen du, / wir teilnehmen sollten. Hast du dich schon für eine entschieden? Hast du nochmal drüber nachgedacht?
Kannst du mal sagen, was so ankam? Weißt du das noch?
Ich habe das nicht mehr ganz vor Augen. Ich fand einen ganz guten Kommentar, habe ich gelesen, irgendwo sinngemäß. Es soll irgendeine Veranstaltung gegeben haben, eine Woche vorm Ötztaler, welche sinngemäß verkauft wurde mit, ja, und wenn du schon mal da bist, kannst du danach auch noch einen Ötztaler fahren. Fand ich eine ganz gute Herangehensweise auf jeden Fall.
Das waren aber nicht diese Badlands in Spanien?
Ich weiß es, naja, ich glaube nicht. Nee, es war schon eher was Österreichisches. Schon direkt irgendwie ansatzweise vor Ort, sodass man direkt den Schwank.
Es gibt so einen Gravel Ride in Innsbruck.
Siehst du?
Der von einem ehemaligen guten Bekannten von dir, glaube ich, veranstaltet wird, der auch dieses Tirol Cycling Team managt.
Es gibt Thomas Pupp.
Ja, genau.
Na, guck mal. Österreichischer, nicht nur Landespolitiker, sondern auch.
Okay.
Ich weiß gar nicht, ob er es heute immer noch ist, aber Teammanager beim Tirol Cycling Team. Sehr netter Typ. Thomas, solltest du irgendwelche Leute haben, die diesen Podcast hören, dann bitte liebe Grüße an Thomas.
Wenn wir gerade beim Grüßen sind, ich möchte gerne meinen Friseur und meinen Arzt auch grüßen.
Ja,
die haben nämlich vor knapp 2 Wochen in meiner Abwesenheit, weil ich ja immer noch ein bisschen schwächel, also es ist nicht die Saisonpause ist der Grund, sondern meine desaströse Gesundheit. Bitte jetzt keine Beileidsbekundung, soweit ist noch nicht.
Und auch keine dreckigen Witze.
Die sind die Mecklenburger Seenrunde gefahren und zwar morgens irgendwie früh aufgestanden, glaube ich 4.30 Uhr und ist dann gnadenlos durchgezogen. Es gab auch zwischendurch Regen, Schallzugabriss. Alles, was man sich so vorstellen kann. Aber sie haben gefinisht und das finde ich echt cool.
Sag nochmal eben die Eckdaten, bitte.
300 Kilometer durch die Mecklenburger Seenlandschaft.
Demnach also flach natürlich?
Nee, schon ein bisschen wellig. Also tendenziell, man würde meinen flach, aber es kommt so, ich glaube nach, ich weiß nicht mehr wann, ich bin das Ding ja auch einmal schon gefahren und habe schwer gelitten und habe da auch was Schönes drüber geschrieben in einer der älteren Roadbike-Ausgaben, da gibt es einmal so eine 40-Kilometer-Schleife, wo du das Gefühl hast, du bist beim Amstel Gold Race im Finale. Also geht es nur hoch und runter. Mhm. Und das kommt natürlich nach einer Zeit, wo du eh schon nicht mehr so, wo du leicht glykämisch oder nee, glykogenisch verarmt bist. Nicht glykämisch.
Glykogenisch ist aber, genau, glykodänisch, das ist für die Leute aus dem hohen Norden. Die sind glykodänisch verarmt, dann gibt es noch die glykoschwedisch Verarmten und so. Genau, ja. Und
die glykoschwäbisch Verarmten, das bin ich ja.
Die glykoschwäbisch Verarmten, das sind die, wenn man längere Zeit zu wenig Spätzle gegessen hat, dann ist man glykoschwäbisch verarmt.
Aber das bringt uns ja gleich zu diesem wunderbaren Thema, was ich am D-Training so schätze. Also es gibt ja diesen Fachausdruck, wenn man im Endeffekt pausiert oder nicht trainiert, haben sich findige Wissenschaftler mal gesagt, dem geben wir einen tollen Begriff oder ein tolles Wort und nannten das gesamte D-Training. Und da gab es auch mal Untersuchungen. Ich habe mich da relativ früh mal damit journalistisch befasst. Und damals war ich auch noch so blauäugig und habe dem einen oder anderen Trainer geglaubt, der gesagt hat, ja, Hobbysportler müssen unbedingt Saisonpause machen und regenerieren, hast du nicht gesehen, bis ich dann ein bisschen dahinter gekommen bin, was da passiert. Und dass es vielleicht immer gar nicht so gut ist, zu sagen, ich mache da 4 Wochen frei, weil aus den 4 Wochen werden dann bei ganz vielen Leuten 4 Monate und die Erfahrung zeigt auch, also zumindest glaube ich bei Rennradfahrern, also bei Roadbike-Lesern weiß ich das so ein bisschen und ich denke mal bei Triathleten sind ähnlich, ganz viele versuchen auch im Winter weiter Sport zu treiben, also wenn man es ihnen nicht gerade oktroyiert, kommt niemand auf die Idee absichtlich eine lange Pause zu machen, wie das früher mal der Fall war. Aber wir waren ja beim Glyko-Schwäbisch. Und dieses Sensationelle ist ja auch, wenn man dann mal ein paar Wochen nicht trainiert hat. Also bei mir reichen da schon meistens 2 bis 3 Wochen, wenn ich einfach nicht Rad gefahren bin. Und ich fahre dann wieder. Dann ist egal, wie meine Intensität ist, und die ist in der Regel nicht so mega hoch, so nach 2 bis 3 Stunden echt der Ofen aus und ich wandere förmlich. Also ich leide dann wimmerlich vor mich her, schleppe mich von einer Tankstelle zur nächsten, ein großes Hoch wieder an Snickers und Cola, die dann einen rettet, wobei Fanta und Gummibärchen funktionieren auch, wie ich letzten Sonntag gemerkt habe. Und der Hintergrund ist der, also das habe ich jedenfalls mal geschrieben, du wirst ja gleich sagen, ob das richtig ist, dass die Glykogenspeicher verarmt sind. Also selbst wenn ich am Tag vorher und an den Tagen vorher mich mit Spaghetti und allem Möglichen vollgehauen habe, habe ich irgendwie das Gefühl, es reicht nicht. Und auch wenn ich währenddessen esse. Und das finde ich so ein Phänomen, dass das relativ schnell geht. Das geht dann auch wieder relativ schnell, wenn man es aufbaut, wenn man dann 3-4 Mal gefahren ist, hat man irgendwie das Gefühl, oh, okay, der Motor kommt mit der gleichen Art von Brennstoff auf einmal 3-4 Stunden. Ist da so ein bisschen was dran oder ist es einfach meine Psyche, die mir da wie immer einen großen Streich spielt?
Auch, würde ich sagen. Also auch die wird da einiges mit zu tun haben. Jetzt bist du ja schon tief drin im D-Training beziehungsweise den entsprechenden Auswirkungen. Also das, was du beschreibst, würde ich sagen, kannst du... Also, und jetzt gleich kommen wir wirklich noch zu deiner Birne, wie du es so umgangssprachlich gesagt hast. Aber wenn wir das erstmal energetisch nehmen, dann hast du 2 Auswirkungen, die dafür sorgen werden, dass du dieses Gefühl hast, dass der Speicher deutlich schneller leer wird. Also, vielleicht nochmal rein, was die Speichergröße angeht. Der Glykogenspeicher ist einer der Bestandteile, die im Zuge von D-Training, und wir definieren es gleich nochmal ein bisschen genauer, auf jeden Fall an Größe verliert. Das heißt, deine Akku-Speicherkapazität letztendlich, der Kohlenhydrate, wenn man so möchte, über die wir auch letzte Woche viel gesprochen haben, als es um die Periodisierung der Kohlenhydrate und meinen Wunsch nach Akku-Zeichen und so weiter, als es darum ging. Und du verlierst zum einen an Größe und zum anderen ist es aber so, dass du, wenn du eine gewisse Zeit lang nicht trainiert hast, auch deutlich mehr Kohlenhydratverbrauch eingehen musst bei gleicher, also vermeintlich gleicher Intensität. Also das, was du vielleicht noch in sehr gutem Trainingszustand noch relativ viel über Fette bereitgestellt hast, musst du dann vermehrt über Kohlenhydrate bereitstellen. Und aus den beiden Faktoren, also Speichergröße kleiner, Verbrauch aber relativ größer, ergibt sich dann halt eben genau die Situation, dass du nicht sagen kannst, ich mache jetzt hier locker, flocke ich die 3,5 Stunden auf Wasser, sondern ich habe vielleicht schon nach 2 Stunden das Gefühl, dass ich jetzt dringend Snickers und Cola brauche.
Du hattest mal in dem Zusammenhang, als wir vor ein paar Jahren da mal einen Artikel zusammen drüber geschrieben haben, mal davon gesprochen, dass die Insulinsensitivität sich verändert. Kannst du das vielleicht, also das eine ist klar, ich kann weniger Glykogen einlagern, sage ich jetzt mal umgangssprachlich. Was hat es so ein bisschen mit dem Blutzucker, mit dem Insulin zu tun, wenn ich längere Zeit nichts tue sozusagen?
Ja, du musst, also musst dir ja vorstellen, dass es ja zum einen die Insulinsensitivität, aber natürlich auch all diese Faktoren, die daran beteiligt sind letztendlich, sowohl deine Speicher zu füllen, als auch von diesen Speichern, dann die Energie letztendlich sich nutzbar zu machen. Das fängt an bei der Insulinsensitivität, die natürlich behilflich ist, die Kohlenhydrate entsprechend auch ins Blut zu übertragen zum Beispiel. Es geht aber weiter bei der Fähigkeit, um vermeintlich aus dem Glukoseanteil letztendlich, den du zum Beispiel in deinem Blut hast, Glykogen umzuwandeln, also das als Speichergröße anzuwenden. Und all diese Prozesse, die da beteiligt sind, sowohl Glykolyse als auch Gluconeogenese und so weiter und so fort, das sind ja alles so Energiestoffwechselformen, die dann darunter leiden, dass du dieses System einfach nicht mehr so häufig in Anspruch nimmst, wie du das vorher getan hast. Und deswegen hast du die Situation, dass schon initial quasi weniger Kohlenhydrate aufgenommen werden, dann werden die weniger weitergegeben, dann werden die weniger in Glykogenspeicher umgewandelt und so weiter und so fort. Und all diese Faktoren führen dann halt dazu, dass zum einen deine Speichergröße leidet, ne, weil halt eben das Auffüllen nicht mehr so gut funktioniert. Und ja, wie gesagt, zum anderen kommt es halt dann auch noch dazu, dass dadurch, dass dein Körper die längerfristige Bewegung nicht mehr gewohnt ist, du halt auch mehr von dieser kurzkettigen, also von dieser schnell verfügbaren, sagen wir mal, Energie dann benötigst und der Körper nicht ganz entspannt auf die Lipidoxidation, also den Fettstoffwechsel setzt. So, und ja, am Ende des Tages kann man sich das ungefähr so vorstellen, dass gehst du, also jetzt rein energetisch, ne, weil wir gerade dabei sind, aber gehst du dieses D-Training ein, dann meint das ja schon einen gewissen Zeitraum, den du jetzt nicht trainierst. Also wir sagen jetzt mal 1-2 Wochen roundabout, vielleicht auch 3 oder 4, aber jetzt auch nicht unbedingt mehr. Mhm. Und du gehst dieses D-Training natürlich bewusst ein. Also wir klammern jetzt auch aus, dass das aus irgendwelchen Verletzungserkrankungsgründen und so weiter passiert. Mhm. Und dann ist natürlich so, dass diese da so ein bisschen Sand ins Getriebe kommt, sage ich jetzt mal ganz umgangssprachlich. Ne? Dass halt die ganzen Prozesse nicht mehr so ganz, ganz flüssig funktionieren. Und ja, mittlerweile ist man da wissenschaftlich auch so weit, dass man sehr gut begründen kann und schauen kann, woran das jetzt gerade liegt. Und jetzt musst du dir noch überlegen, diese Kaskade des Energetischen zieht sich ja auch ein Stück weit weiter. Also Beispiel, du wirst zum Beispiel, würdest du deine Laktatkonzentration bei gleicher Intensität messen, würdest du feststellen, dass die höher ausfallen nach dem D-Training, weil du einfach zum einen mehr Kohlenhydratstoffwechsel betreibst, was sich auch zum Beispiel daran auswirken würde, dass du einen höheren RQ hast, also deinen respiratorischen Quotienten, muss man sich so vorstellen, das ist letztendlich vereinfacht der Quotient aus O2-Aufnahme und CO2-Abatmung. Und dieser Quotient sagt immer relativ viel über deine aktuelle Stoffwechsellage aus. Also kann man sich so vorstellen, wenn du genauso viel O2 aufnimmst, wie du CO2 abgibst, dann kann man sich sehr sicher sein, dass du dich da gerade in einem reinen Kohlenhydratstoffwechsel befindest. Wohingegen, wenn du deutlich mehr O2 aufnimmst, als du CO2 abgibst, dann entspricht das eher dem Fettstoffwechsel. In Zahlen gesprochen, es gibt einen RQ von 1, das ist da, wo reiner Kohlenhydratstoffwechsel betrieben wird. Es gibt einen RQ von, die Unterkante geht so in Richtung 0,7, da sprechen wir von fast reinem Fettstoffwechsel. Für gewöhnlich liegen wir immer irgendwo so da in der Mitte, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber, und das ist eine Konsequenz des D-Trainings, dass unter anderem zum Beispiel dieser RQ erhöht ist, du also mehr Kohlenhydrate verbrauchst bei gleicher relativer Intensität, so wie ich es gerade gesagt habe. Das geht damit einher, unter anderem auch, dass du höhere Laktatkonzentrationen am Ende des Tages hast. Die wiederum rühren aber auch daher, dass du einfach nicht mehr so gut in der Lage bist, den Sauerstoff, den du aufnimmst, also erstens nimmst du weniger auf und zweitens verarbeitest du den auch schlechter. Also auch wieder, jetzt sind wir gerade beim Physiologischen, ne? Ja. Auch da macht sich das bemerkbar, dass du da halt einfach aufgrund von reduziertem Blutplasma und reduziertem Blutvolumen und so weiter nicht mehr so sehr in der Lage bist, deine VO2, also deine Sauerstoffaufnahme beziehungsweise im Maximalen dann auch deine VO2 Max zu nutzen. Und du auch deswegen fehlt dir natürlich dann wieder die Möglichkeit, die gerade angehäuften oder die dauerhaft angehäuften, leicht auch vermehrten Laktatproduktionen entsprechend wieder abzutransportieren, weswegen dann immer letztendlich eins zum anderen kommt. Also das ist immer so eine Kaskade, die da in Gang gesetzt wird, egal ob das jetzt physiologisch ist oder energetisch ist, vielleicht auch hormonell ist, dass gewisse Dinge dann nach D-Training nicht mehr so gut funktionieren wie vorher. Und dann ist das ja logischerweise im Körper immer so, dass es auch dann eine gewisse Auswirkung und Konsequenz auf andere Faktoren hat. Ne? Also ich mache nochmal das physiologische Beispiel. Mhm. Verringertes Blutvolumen und auch gerne deutlich verringertes Blutvolumen, was zum Beispiel zu einem verschlechterten Sauerstofftransport führt, also weniger VO2/VO2max. Und zum Beispiel auch, und das kennt jetzt wieder jeder, zu einer erhöhten Herzfrequenz. Ne? Mhm. Also das ist ja das, was wir, also wenn wir irgendwas Vereinfachtes feststellen wollen und wir wollen nicht, wie du es jetzt gerade gesagt hast, erst 3 Stunden fahren, um das Gefühl zu kriegen, dass unser Speicher nicht mehr ganz so gut funktioniert und wir vielleicht auch ein paar mehr Kohlenhydrate verbrauchen, dann ist ja die Herzfrequenz, gerade wenn wir es in Relation setzen zu was Objektiven, wie einer Geschwindigkeit bei gleicher Strecke oder einer Leistung, dann ist ja das eine der Dinge, die wir sofort feststellen, dass wir sagen, okay, hier meine Herzfrequenz, die ist jetzt gerade 5 oder 10 Schläge höher, als die normalerweise gewesen wäre, wenn ich dies und jenes hier gefahren wäre. Und das wiederum liegt ja auch einfach schlicht daran, dass durch dieses verringerte Blutvolumen, durch das geringere Schlagvolumen und so weiter, das kompensiert werden muss, der Sauerstofftransport, als auch der Transport jeglicher Nährstoffe im Blut und so. Mhm. Und wenn es kompensiert werden muss, wenn Volumen fehlt, dann klappt das halt nur über die erhöhte Frequenz. Und deswegen reagiert der Körper dann entsprechend so, dass die Herzfrequenz erhöht ist. Und er versucht halt dadurch, am Ende des Tages vielleicht auch nicht nur die Versorgung, sondern auch die Leistung sicherzustellen, die du da abgeben willst.
Es gibt ja einen spanischen Wissenschaftler, Inigo Muica, also schwieriger Name, der sich zu dem Thema ja mal auseinandergesetzt hat und ich glaube auch Bücherkapitel und wissenschaftliche Paper dazu veröffentlicht hat. Der spricht zum Beispiel bei der Verschlechterung des Blut- und Plasmavolumens von 5-12%. Er sagt aber, dass es schon innerhalb von 2 Tagen passiert. Auch die Insulinproduktion die wiederum wichtig für die Glukoseaufnahme ist, würde sich innerhalb von 2,5 Tagen verschlechtern. Das ist ja schon, also wenn das alles so stimmt, was man jetzt mal annimmt, selbst wenn es nur kleine Prozentbereiche sind, das geht ja dann schon ganz schnell, gell? Also da muss man ja aufpassen, dass man schon in einem normalen Trainingszyklus, wenn man jetzt sagt, man macht 5 Tage Pause oder man hat 5 Tage zwischen der einen und der anderen Trainingseinheit, wenn man jetzt es überspitzt sagen würde, bin ich ja da schon in Minimalkaskaden des D-Trainings.
Genau.
Ist das richtig oder ist das jetzt ein bisschen arg überstrapaziert?
Nee, das ist völlig richtig. Lass uns noch mal kurz, Inigo Muika haben wir beide übrigens gesehen auf der Science in Cycling, du erinnerst dich. Wann sind wir da gewesen? Da war Tour de France Start in Utrecht. Das muss also 2000, ja. Boah, ist das lange her. 15 gewesen sein, ungefähr.
15, glaube ich.
Genau, und der war einer der Referenten. Deswegen, glaube ich, haben wir damals auch den Artikel dazu geschrieben. Egal.
Ich glaube, ich habe dich fotografiert ohne Steckdose, wobei die Steckdose scharf war und du unscharf.
Ich wollte gerade diese Anekdote nicht bringen, weil ich gedacht habe, ich will dich als hochklassiger Fotograf nicht diskreditieren, wie du dieses Bild von mir geschossen hast. Und ungefähr ein Drittel dieses Bild war ich. Und ebenfalls ein Drittel dieses Bildes nahm diese vermeintliche Steckdose links neben mir ein, aus welchen Gründen auch immer. Ich wollte es außen vor lassen, aber gut, naja.
Es gibt so viele gute Fotografen an dieser Stelle. Lass uns die grüßen, auch unseren gemeinsamen Freund Henning, der herausragende Shootings mit uns gemacht hat bei High Size in Hamburg. Das werden wir auch mal bei Gelegenheit die Outtakes davon veröffentlichen.
Richtig.
Gegen viel Geld.
Und alle raushauen an Bildern, die es dafür gibt. Vielen Dank, Henning. Leider muss man auch sagen, auch ihm ist es nicht gelungen, uns irgendwie ein Stück weit schmaler darzustellen, aber ich würde es ungern auf ihn schieben. Und wenn wir jetzt aber nochmal zurück zum D-Training kommen, dann lass uns das nochmal einmal ganz kurz eben glatt ziehen. Also die Intention dahinter, oder sagen wir es anders, D-Training ist der wissenschaftliche Begriff des Ganzen, über den man spricht, wenn wir von einer bewussten, gewollten Trainingsreduktion oder vielleicht des Trainingsstopps reden, der über einen relativ schmalen Zeitraum von ungefähr 1 bis, sagen wir jetzt mal, 4 Wochen ungefähr läuft. So, und dieses D-Training ist ja letztendlich so ein Stück weit das, was wir analog auch dann irgendwie thematisieren, wenn wir von eben dieser besagten Saisonpause sprechen. Also wenn wir uns die Frage stellen, ne, die Saison ist rum, der Triathlet kennt das im Sinne von, vielleicht hat er seinen Wettkampf im Hochsommer gehabt, läuft noch ein Marathon im Herbst, so wie wir jetzt, am Wochenende war Berlin-Marathon. Liebe Grüße an alle Wählerinnen und Wähler in Berlin, wo die Wahlzettel fehlten und keine neuen gekommen sind, weil da durchaus eine kleine Großveranstaltung war in der Stadt und sowas halt. Oder der Radfahrer, der dann sagt, ich fahre hier, der Klassiker zum Saisonende war immer sowas wie in Münsterland Giro zu fahren zum Beispiel, ne? Ist glaube ich immer noch am 3. Oktober, oder? Am Tag der Deutschen Einheit?
Ja.
Genau, und danach geht man in die Saisonpause. So, und Saisonpause ist so irgendwie was, das ist so ein typischer Begriff in der Praxis, wo niemand ganz genau weiß, was das jetzt eigentlich gerade bedeutet. Und wenn man mal ehrlich ist, weiß auch niemand so richtig, warum man das jetzt gerade tun sollte. Also es gibt immer so ein paar schwammige Beschreibungen. Aber so ganz genau klar, warum da jetzt gerade wie und was passiert und warum man das machen sollte, das ist, würde ich denken, so aus meiner Erfahrung von der anderen Seite des Coaches dann quasi, ist nicht immer so ganz deutlich. Und da wollen wir heute versuchen, vielleicht sogar auch einfach zu bestätigen, warum das gerne auch was Schwammiges sein darf, weswegen man in diese Saisonpause geht. So, kleine Abgrenzung beim D-Training. Es gibt das sogenannte D-Training-Syndrome, was wir kurz einmal erwähnen müssen. Das ist quasi das, was du, das ist tatsächlich ein Krankheitsbild, wenn man so möchte. Und dieses Krankheitsbild ergibt sich immer dann, wenn du eher ungewollt eine gewisse Zeit lang, also vor allen Dingen jetzt für Hochtrainierte von vorher, eine gewisse Zeit lang nicht trainierst und die gewisse Zeit ist halt auch länger als 4 Wochen. Also das ist der klassische Fall für Profisportler, geht in Rente. Und hat die letzten 20 Jahre jede Woche 25, 30 Stunden trainiert und fährt das Ganze auf einmal auf null, vermeintlich null runter. Also selbst wenn der da noch ein bisschen fährt, wird das ja nicht mehr so sein, dass der da ähnliche Trainingsvolumina macht wie vielleicht noch zur aktiven Zeit seiner Karriere. So. Und letzter Satz zum Syndrom. Das ist letztendlich ein Krankheitsbild, was mit ganz vielen negativen Effekten einhergeht, wie zum Beispiel vermindertes Hungergefühl, zum Beispiel unkontrolliertes Schwitzen. Natürlich auch ganz viel auf mentaler Ebene in Richtung von Depressionen und so weiter und so fort. Also das ist durchaus ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo ich immer finde, dass das ja, eigentlich auch ein bisschen zu sehr in den Hintergrund rückt, ne? Also das ist ja so, gerade auch der mentale Aspekt dahinter, dass man halt Zeit seines Lebens Profisportler war und auf einmal hört man damit auf und dann ist die Frage, naja, was machst du denn jetzt eigentlich den ganzen Tag? Also wirklich mal die ganz stumpfe Frage. Das ist ja wahrscheinlich auch in der normalen Gesellschaft möglicherweise schon ein Thema, wenn man dann in Rente geht oder wie auch immer. So, schön, dass ich gesagt habe, dauert einen Satz, hat jetzt doch ein paar mehr Sätze gedauert. Wir wollen uns unterhalten über das Thema Detraining im Sinne von Saisonpause und was passiert, wenn ich jetzt gerade nicht trainiere, ne? So wie wir es jetzt eben gesagt haben, gibt ja unterschiedliche Auswirkungen, die oder unterschiedliche Systeme, auf die das eine Auswirkung hat. Das ist zum einen das ganze physiologische Thema, also ich habe das eben schon angedeutet mit reduzierter VO2 Max zum Beispiel, ist eine Sache, das geht sehr schnell. Und das ist wahrscheinlich für den Ausdauersportler die größte Auswirkung, dass die VO2 Max sich doll reduziert und das auch relativ zeitnah macht. Also dafür brauchst du keine 4 Wochen, sondern da kann man gerne auch getrost in 10 bis 2 Wochen, also 10 Tagen bis 2 Wochen, schon entsprechende Auswirkungen sehen. So, diese Reduzierung der VO2 Max liegt an all den anderen physiologischen Nebenfaktoren auch, zum Beispiel wie reduziertes Schlagvolumen und Blutvolumen, das, was ich gerade gesagt habe. So, dann haben wir das Ganze noch irgendwo natürlich auch auf metabolischer Ebene. Das war ist ja so ein Stück weit der Übergang zu, also Metabolik, Energetik, all das, was wir gerade gesagt haben zum Thema Kohlenhydratverbrauch zum Beispiel, was wiederum daran liegt, dass, ne, auch eben schon ungefähr angedeutet, dass da zum Beispiel diverse Transportproteine, wie das bekannte GLUT4, das ist ein relativ bekanntes Transportprotein, welches du hast, um letztendlich die Kohlenhydrate durch deinen Körper zu schleusen, machen wir es vereinfacht. So, und dass das so ein klassischer Parameter ist oder ein klassisches Protein ist, was sich halt deutlich reduziert als Antwort auf Inaktivität. Und
wird es dann langsamer oder wird es weniger? Also jetzt, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, du hast da weniger von, vermutlich. Also man spricht davon in der Wissenschaft, dass du von den GLUT4-Transportern, dass der Inhalt, also die Menge quasi absinkt. Und je weniger du davon hast, klar, desto weniger kannst du dann damit transportieren. So, und dann haben wir natürlich noch, und jetzt lassen wir vielleicht mal die Nebenfaktoren außen vor, wie, weiß nicht, Beweglichkeit nimmt natürlich auch ab und so weiter und so fort. Und dann hast du halt noch sowas wie die Frage nach der muskulären Auswirkung auf das Detraining, also Kapillarisierung und so weiter und so fort. Und als vierten wichtigen Faktor, und den finde ich immer persönlich ehrlich gesagt sehr wichtig, sind halt alle hormonellen Auswirkungen. Jetzt, ne, lassen wir Flexibilität außen vor. Wir lassen auch die Auswirkungen aufs Immunsystem außen vor. Also, und warum wir das jetzt außen vor lassen? Also, ja, das Immunsystem ist etwas, was sich sehr schnell regulieren kann. Also auch nach Extrembelastung braucht das sehr kurze Zeit, um sich wieder auf Normalnull zu begeben. Das heißt, das wird sich nicht über die ganze Saison hinweg so sehr reduzieren, dass das dann eine Saisonpause braucht. Wenn es das tut, dann habe ich vorher was verkehrt gemacht, aber wirklich halt verkehrt gemacht und dann hilft mir auch keine Saisonpause quasi, ne? Dann liegt der Fehler vorher.
Wobei, also Immunsystem ist ja, wird ja immer so sehr weit gefasst. Und was ich jetzt immer schon so ein bisschen von, also Radprofis gehört habe, die schätzen es natürlich schon nach so einer 3-Wochen-Rundfahrt und natürlich dann auch am Saisonende diese Massen an Kohlenhydraten. Ich glaube, wir haben letzte Woche drüber geredet, über Kohlenhydratperiodisierung. Und wir haben auch, glaube ich, ein paar Minuten drauf verwendet, dass wir gesagt haben, es wird teilweise mit 120 Gramm Kohlenhydraten unter Belastung gearbeitet pro Stunde. So, wenn ich jetzt Radprofi bin und ich fahre als Helfer 2 oder 3 Wochen Rundfahrten und habe 90 Renntage, ist, glaube ich, mittlerweile von der UCI reguliert, es soll nur 80 sein, aber es gibt sicher einige, kommen auf 90 Renntage. Und wenn du Helfer bist, klar, vielleicht fährst du nicht bis zum Ende Vollgas, aber du musst ja doch ankommen. Und die hauen sich natürlich dann schon relativ geballt immer in Zyklen unglaublich viel Zucker in den Körper. Was wir auch wissen, ist, glaube ich, gar nicht so gut für den Darm, sage ich jetzt mal, auch wenn schnell verstoffwechselt wird. Unser Darm mag, glaube ich, Ballaststoffe und Zucker ist alles andere als ein Ballaststoff. So, und Da könnte ich mir es vorstellen, aber ich denke mal, da gibt es noch gar keine Studien, weil das ein relativ frisches Thema ist, dass man sagt, da könnte natürlich eine gewisse Sanierung stattfinden. Die Frage ist dann immer, wie wirkt sich das jetzt so, also explizit aufs Immunsystem aus? Weil wir sagen es jetzt auch, Profisportler sind, wenn sie nicht gerade einen Herzfehler haben, eigentlich schon recht gesunde Menschen, ja? Also die haben keinen schlechten Blutzucker, die haben keinen Diabetes mellitus, so nach dem Motto, also alles andere stimmt bei denen. Die haben dann vielleicht mal, okay, gut, die können was an ihrer Ernährung ändern, aber nicht um zu oder abzunehmen, sondern irgendwie um ihre Darmflora zu verbessern. Also deswegen, das ist jetzt nur so eine Geschichte, die mir so ein bisschen eingefallen ist, wo viele Profis sagen, sie freuen sich nach der Saison irgendwie drauf, normal essen zu dürfen. Und das bedeutet nicht Fleischkäse und Schweinshaxe, sondern so nach dem Motto, glaube ich, generell weniger Süßes.
Pommes, ja, genau. Mayonnaise, genau, ja. Currywurst, sowas halt alles, genau, ja. Aber also das, was du sagst, ist ja schon wichtig. Wir müssen uns ja immer überlegen, was das halt für Mengen sind und wie groß halt die Herausforderung ist, da eben keinen Scheiß zu essen. Weil wenn du das halt multiplizierst mit der Menge, die du dann aufnimmst, also würdest du dich jetzt den ganzen Tag, du kannst dich ja nicht nur von Gels ernähren. Also jeder, der schon mal versucht hat, einen Tag lang irgendwie über 6 Stunden Gels zu essen, weil er an irgendeinem Radmarathon teilgenommen hat, der weiß, wie widerlich das halt am Ende des Tages ist. Und niemand feiert das, ne? Also das ist halt schon ganz furchtbar. Und der Radprofi bei einer 3-Wochen-Rundfahrt, der hat nochmal nicht die Möglichkeit, während des Rennens auf irgendwie großartig was anderes zu setzen, als dann ja doch durchaus eher industriell hergestellte Gels, Riegel, was weiß ich was. Also das ist ja selten so, dass du da jetzt ganz entspannt dein am Vortag gebackenes Bananenbrot isst oder sowas halt. So, und das ist schon absolut nachvollziehbar. Und alleine ja auch die Menge an Kohlenhydraten, die du da dir reinpfeifen musst, macht ja was mit dir, also jetzt auch verdauungstechnisch zum Beispiel so. Und dann freust du dich natürlich schon auch irgendwann mal drauf, wenn du vielleicht nicht gerade sicherstellen musst, dass du jetzt jeden Tag da deine 6, 7, 8.000 Kalorien dir reinschmeißt, sondern wenn du vielleicht mal irgendwann in der Saisonpause sagen kannst, so jetzt müssen es mal nur, ich sag jetzt mal einfach 4.000 Kalorien sein. Und dann ist alles fein. Und das kann ich halt auch machen, indem ich abends jetzt mal irgendwas esse oder auch tagsüber irgendwas esse, was jetzt nicht darauf ausgelegt ist, einfach immense Energiemengen abdecken zu müssen. Also dann ist halt mal, was weiß ich, ein Steak oder keine Ahnung was oder halt einfach auch nur ein bisschen Gemüse, was ja auch mal die Geschmacksnerven einfach anders anspricht als der immer gleiche Reis oder was auch immer. Da im Übrigen finde ich immer, also eines der größten Errungenschaften, würde ich sagen, ist und mit immensem Einfluss auf auch vor allen Dingen die mentale Komponente, einen richtig geilen Koch zu haben im Team. Das ist was, also wenn du jemanden hast, der weiß, wie er dich auch in einer 3-Wochen-Rundfahrt abends satt und gut gefüllt ins Bett bekommt, aber dir jeden Tag so ein kleines bisschen Abwechslung bieten kann, das glaube ich schon ganz schön geil. Also ich erinnere mich dran, damals zu Cannondale-Zeiten, da gab es, ich weiß nicht mal, wie der Ernährungswissenschaftler hieß, aber da gab es so eine Pistaziencreme und sowas halt. Das sind so Sachen, an die denken wir jetzt normalerweise nicht, ne? Wir würden jetzt an Reis und Nudeln denken und so, aber ganz ehrlich, damit kannst du nicht mehr alleine punkten. Das ist halt nichts, was du dauerhaft über 3 Wochen geil findest. Und ich finde, so einen guten Koch im Team zu haben, ist auf jeden Fall irgendwie was sowohl die 3-Wochen-Rundfahrt, aber als auch das Trainingslager und so natürlich immens viel einfacher und besser gestalten kann halt, ne? Und über Abwechslung kommen
würde
kann.
Unser Leben auch besser gestalten, richtig, wenn wir beide einen Koch hätten.
Absolut, absolut. Das muss man einfach so. Wobei, das war auch schon, das kann man auch ein bisschen selber machen, wenn man ein bisschen Zeit hat. Und dann klappt
ja, wenn man ein bisschen Zeit hat und Lust.
Dann klappt. Ja, aber das ist schon gut. Also, da scheitert es nur an der Zeit. Die Lust ist da. Das also würde ich jetzt kurz so behaupten.
Aber du sagtest vorher noch eine Geschichte, als ich so sagte, geht auch so ein bisschen um den Kopf. Also ich glaube, was auch eine Geschichte ist, also das kennt man ja von den legendären Liegestützen, mit denen man anfängt. Wenn man mal anfängt und man macht dann Liegestütze, man macht 8 und am nächsten Tag kriegt man auf einmal 12 hin. Ja. Da hat sich ja nur nichts verändert, mal ganz ehrlich. Außer, dass sehr wahrscheinlich, ich versuche es jetzt in meinen Worten zu sagen, die Ansteuerung der Muskelfasern oder des eingesetzten Bewegungsapparates sich verbessert hat, sprich die Motorik. Und ich glaube, das ist ja sehr wahrscheinlich beim Radfahren und wird auch beim Laufen und sicher auch beim Schwimmen ähnlich sein, gell? Also, wenn ich es 1-2 Mal gemacht habe, dann wird sehr wahrscheinlich mein Körper in der Beziehung ein bisschen ökonomischer arbeiten oder besser verschalten.
Das ist auf jeden Fall eine Auswirkung, die du halt gerade beim Krafttraining, also und das kennt man ja sowohl von den Liegestützen, hast völlig recht, als auch von jeder anderen Form des Krafttrainings. Und das ist exakt genauso, wie du es beschreibst. Also die Wissenschaft sagt, dass sowas wie, weiß ich nicht, dein Muskelumfang nicht abnimmt oder dein Querschnitt nicht abnimmt oder so innerhalb von 2-3 Wochen und da bleibt das von der Größe her und von der theoretischen Kapazität bleibt das alles gleich, aber die AEMG-Aktivität im Speziellen nimmt halt ab, also was eben genau das ist, was du gerade schon gesagt hast, ich glaube, wir hatten das Thema schon mal in irgendeiner anderen Folge, als es um EMG ging, aber Elektromyographie, letztendlich einfach die neuronale Ansteuerung, also wie viel Aktivität da auf neuronaler Ebene stattfindet und die nimmt immens schnell ab. Also das, was du dann ja meinst, ist, Du machst 4 Wochen keine Liegestütze, dann fängst du damit an. Dein Körper ist aber nicht in der Lage, gerade genau die Muskulatur anzusteuern, die er dafür ansteuern soll für die Liegestütze. Und wenn du das 2-3 Tage in Folge gemacht hast, klappt es bedeutend viel leichter. Genau, und das ist halt einfach zu 100%, das ist jetzt eine sehr steile These, aber das ist zu allergrößten Teilen deine neuronale Ansteuerung, die du dann zurückgewinnst. Weswegen du zum Beispiel auch, wenn du nie im Leben einen 6-Sekunden-Sprint machst oder einen 8-Sekunden-Sprint und das einfach nicht kannst, dann wird es das erste Mal eine Katastrophe. Du kannst es aber wahrscheinlich innerhalb der Einheit, kannst du das schon deutlich verbessern, indem du es einfach 2-mal hintereinander machst, dann gönnst du eine halbe Stunde Pause, machst nochmal 2-mal hintereinander. Würde ich fast wetten, dass der 3. oder 4. Sprint wahrscheinlich dann der beste sein wird, von der maximalen Leistung her, weil du da einfach gewisse Lampen angemacht hast, die du vorher nicht anhattest. Aber völlig richtig, genau.
Wie sieht es denn, ich habe ja durch dich erstmals gelernt, diese Geschichte mit der Laufökonomie. Wie sieht es denn bei sowas aus? Fällt es auch in Richtung, also du hast mir das schon mal erklärt, aber ich kann ja auch nicht alles behalten. Also fällt es auch da rein, wenn ich jetzt anfange, 1-2 Wochen nicht zu laufen, wird dann meine Laufökonomie automatisch schlechter oder wird meine Motorik schlechter? Die Laufökonomie ist aber was in meinem, ich sag jetzt mal, in meinem Hinterstübchen, so wie entweder ich kann Skifahren oder ich kann schwimmen, so nach dem Motto, ich weiß dann immer noch, dass ich den Fuß vor den anderen setze und dass ich sauber vorfuße oder wie ich diesen ganzen Zyklus habe. Also wird die Laufökonomie, also ich habe es wieder ausgeschmückt, man kann es auch kürzer fassen, wird die Laufökonomie durch eine Pause negativ beeinflusst?
Ja, und das ist eine gute Frage, weil das natürlich bei der die Laufökonomie als solche ist ja erstmal auch ein kleines bisschen eine Blackbox, bei der nicht genau klar ist, wo die jetzt gerade herkommt. Wenn wir das nochmal ganz kurz auseinanderpflücken, was das eigentlich ist. Die Laufökonomie meint ja am Ende des Tages einfach, wie viel Sauerstoff du jetzt gerade verbrauchst, um eine gewisse Geschwindigkeit zu laufen. Und das Prinzip ist, ähnlich wie beim Spritverbrauch mit dem Auto, je weniger du brauchst bei gleicher Geschwindigkeit, desto ökonomischer bist du unterwegs. So. Und die grundsätzliche Zielstellung jetzt gerade beim Laufen, und da müssen wir jetzt wieder differenzieren, beim Radfahren ist dieser Parameter, also der Bewegungsökonomie wäre ja quasi analog das Ganze dann, ist das mehr oder weniger egal, da kannst du nicht allzu viel verlieren, weil Radfahren, wie ich immer sage, eine ganz stumpfe Sportart ist, ne? Du musst halt nur die Kurbel 360 Grad drehen und das Ganze ein paar Mal in der Minute, da kannst du nicht so viel verkehrt machen, außer du sitzt scheiße drauf. Wenn du das Ganze jetzt beim Laufen nimmst, dann ist das deswegen eine Blackbox, weil nicht ganz genau klar ist, was jetzt gerade an deiner Laufökonomie und also an der ökonomischen Laufform beteiligt ist. Und das fängt halt das bei der Haarspitze an und das hört beim kleinen C ungefähr auf. Und wenn wir das mal so alles auseinandertüdeln, dann hat das halt natürlich viel auch mit deiner vermeintlichen Lauftechnik zu tun. Klar, dass das von der Umsetzung her irgendwo passen sollte. Das geht aber auch ganz viel damit einher mit deiner Sehnen- und Bändersteifigkeit. Das geht auch sehr viel damit einher mit Hüftstreckung und Gluteusaktivität, also wie sehr der am Laufen beteiligt ist. Dann geht es auch viel mit deiner Oberkörperstabilität einher, mit vielleicht auch mit deinem Armeinsatz. Also ja, es hat ein bisschen was Technisches vermeintlich, es hat aber auch ganz viel, ich sage jetzt mal einfach Strukturelles. Also eben die angesprochene Sehnen- und Bändersteifigkeit zum Beispiel oder die Kraft-Längen-Relation deiner Muskulatur und so weiter. Also gewisse biomechanische, strukturelle Faktoren. So, und da ist es für gewöhnlich so, dass du halt, dass du diese zum Beispiel Steifigkeit der Sehnen und Bänder, die verlierst du auf keinen Fall innerhalb von 3-4 Wochen. So. Genauso erarbeitest du dir die aber auch nicht in 3-4 Wochen. Also das ist immer so eines der Faktoren, weswegen man durchaus vorsichtig sein sollte, wenn man dann wieder mit dem Laufen anfängt, ne, nehmen wir jetzt mal, gehen wir mal weg von Liegestütz machen, sondern hin zum Laufen, dann ist es vom Prinzip her natürlich schon auch da so ähnlich, auch wenn es jetzt kein Kraftsport ist, aber dass natürlich auch da gefühlt die Ansteuerung nach den ersten 1, 2, 3 Malen schon ein bisschen besser funktioniert, ne? Also wir kennen das so alle so, dass wir dann so einen kleinen leichten Muskelkater bekommen, aber dann auch wissen, ah ja, okay, diese Muskulatur muss ich jetzt auch verbessert bedienen, damit ich da irgendwie ein Stück weit sinnvoller laufen kann. Also machen wir natürlich nicht bewusst, passiert automatisch, ist klar. Aber da ist ja, passiert ja auch häufig der Fehler, dass dann gerne die Umfänge deutlich zu schnell gesteigert werden, weil die Muskulatur gerade in Form der jetzt eben genau der gleichen genannten Faktoren, ne, dass sie besser angesteuert wird, dass sie nach ein paar Tagen schon wieder, was Sauerstoffzufuhr angeht, besser versorgt wird, weil die VO2 Max sich ein Stück weit verbessert hat, weil vielleicht der Kohlenhydratverbrauch sich ein Stück weit reduziert hat, weil die ganzen Transporter auch besser funktionieren und so weiter und so fort. Also all diese sehr sagen wir mal, einfachen Faktoren, die bei denen D-Training eine große Auswirkung hat. Ja, die verbessern sich dann wieder und dann kann ich wieder loslegen. Mhm. Aber bei den strukturellen Faktoren sollte ich dann schon entsprechend ein bisschen aufpassen, ne? Weil die gerade so Sehnen- und Bändersteifigkeit und so weiter, die brauchen halt ein bisschen, bis sie sich entsprechend wieder angepasst haben. Da jetzt wieder bei 3-4 Wochen D-Training, wo ich es nicht mache, nicht das allzu große Problem, weil wenig Veränderung vorliegt. Wenn ich aber mal eine ernsthafte Verletzungspause gehabt habe oder ich bin vielleicht auch mal eine Zeit lang gar nicht gelaufen, jetzt sind wir beim Radfahrer. Ja. Ne, der Radfahrer, der sich dann überlegt, in der Saisonpause will ich mal anfangen zu laufen. Boah, ja, also ich verstehe, dass das eine okaye Abwechslung ist, auch wenn ich nie kapiere, warum man freiwillig läuft, wenn man Radfahren kann. Aber dass man das irgendwie machen möchte, weil das irgendwie auch gerade mal ein bisschen effizienter ist und reicht, um auch in einer halben Stunde ein bisschen schwitzen zu können, okay, das sehe ich ein. Aber diese ganze strukturelle Voraussetzung ist natürlich nicht unbedingt gegeben, jetzt gerade für den Radfahrer. Ne? Der hat normalerweise keinen Impact. Der sitzt fix in seinem Schuh und der kennt das nicht, dass der mit seinem kompletten Körpergewicht irgendwie auf den Boden aufkommt und das halt muskulär strukturell abfangen muss beim Dehnungsverkürzungszyklus. Also beim reinen Laufen, ne? Abbremsen und rausbeschleunigen und so weiter. Und da wäre ich zum Beispiel extrem vorsichtig, auch wenn wir jetzt gleich mal so ein bisschen Richtung Trainingspraxis oder Ideen für die Saisonpause kommen und so weiter und wir das theoretische, wissenschaftliche irgendwie abhaken, dann wäre ich, da wäre ich auf jeden Fall entsprechend vorsichtig, ob ich das da gerade als sinnvolle, coole, alternative Sportart irgendwie einsetzen wollen würde. Aber klar ist auch, wie gesagt, wenn wir nochmal uns so das Strukturelle angucken in Bezug auf die Laufökonomie, dann leidet das für gewöhnlich nicht. Das heißt, durch das D-Training, durch das bewusste, also durch die ganz bewusste Off-Season, habe ich eigentlich nicht die Situation, dass ich meine Laufökonomie irgendwie ernsthaft verschlechtere.
Okay, aber nochmal ganz kurz zu diesem Laufthema, weil das finde ich ganz, ganz cool. Ich glaube, den größten Fehler, ich gebe dir recht, weil, also was du sagst mit dem Impact, ich glaube, den größten Fehler, den man nicht machen sollte, ist die echte Saisonpause als Radfahrer einlegen, dann also sich richtig, ich sage jetzt mal, abtrainieren sozusagen unbewusst und dann meinen, man fängt dann mit dem Laufen an, weil dann ist die Form dahin, das Gewicht ist wieder gestiegen und man fängt mit irgendwas an und ist nicht mal richtig fit. Also ich glaube, wenn man was anfangen sollte, dann sollte man das vielleicht machen mit dem Hoch der Form, die man jetzt noch in Herbst mit reinnimmt, weil da profitiert man ja beim Laufen auch ein kleines bisschen. Natürlich ist es eine andere Sportart, aber meine VO2 Max und diese ganzen Geschichten sind ja schon mal da. Du hast natürlich recht. Es muss jetzt niemand glauben, nur weil er einen Radmarathon gefahren ist, dass er 30 Kilometer am Stück laufen soll. Das geht, glaube ich, dann bei den meisten Menschen irgendwie schief, ja?
Ja, also hast du völlig recht. Ich gebe dann immer so ein Stück weit zu bedenken, dass wenn natürlich, also du kommst als Radfahrer aus deiner Saison und überlegst dir jetzt eine Pause einzulegen, dein kardiovaskuläres System ist aber top in Schuss natürlich noch zum Ende der Saison, dann ist das natürlich das gleiche kardiovaskuläre System, was du beim Laufen auch einsetzt. Auch wenn es vielleicht nicht ganz die gleiche Muskulatur ist, das ist klar. Deswegen hast du dann nach dem ersten Lauf sofort deinen Muskelkater. Aber die Frage ist natürlich auch, wie du das ganze Ding dann, wie du da loslegst. Also kardiovaskulär, bist du in der Lage, das Ganze gerne auch flott zu machen und so weiter und auch flott zu laufen und kriegst dann vielleicht irgendwann oder merkst das dann nächsten Morgen, wenn du dann aufstehst, dass es vielleicht auch ein Stück weit zu flott war, weil eben die Muskulatur, die dann doch durchaus anders ist als beim Radfahren, dir arg wehtut. Was natürlich fein ist, ne? Also gar kein Problem. Aber da würde ich dann schon immer gucken, dass da jetzt nicht irgendwie so relativ große Motorleistung, sag ich mal, auf durchaus sehr eher schlecht ausgestattetes Chassis, Karosserie und so weiter trifft oder Bereifung vielleicht auch noch, um dann da Vollgas zu geben. Das ist nicht unbedingt das, was dann so richtig, richtig gut funktioniert. Und wenn ich es machen würde, da bin ich aber beim Laufen immer so ein bisschen picky, dann am besten auch so, dass das Laufen ein kleines bisschen vorbereitet ist. Also gerne mal dafür sorgen, dass so all das Vorbereiten zum Laufen und Nachbereiten vom Laufen halt auch halbwegs sinnvoll durchgeführt wird. Also nicht dieses, ich ziehe jetzt mal eben die Schuhe an und dann geht's los, sondern lauf dich vielleicht erst locker ein, dehn dich ein kleines bisschen durch, deblockiere irgendwie so die strukturellen Sachen, die du jetzt in den letzten Monaten vielleicht nicht eingesetzt hast. Geh mal mit der Black Roll vorher über deinen Hüftbeuger drüber, wenn du Radfahrer gewesen bist, weil der ist garantiert verkürzt. Den setzt du ja sonst tagtäglich ein und machst damit genau das Gegenteil, ne? Der wird nicht gestreckt, sondern der wird dauerhaft gekürzt beim Radfahren. Und da würde ich natürlich schon so ein ganz kleines bisschen dafür sorgen, vielleicht, dass man das halbwegs vernünftig vorbereitet und auch nachbereitet, damit die Auswirkung dann nicht ganz so furchtbar ist am Ende des Tages.
Also kurzum, wer laufen geht, sollte gleichzeitig Yoga machen, um es jetzt mal trivial zu sagen.
Ja, oder halt auch echt überlegen, ob das Laufen jetzt das Richtige ist. Lass mal vielleicht da, auch da setzen wir noch mal ein kleines bisschen vorher an, bevor wir jetzt jede Sportart durchgehen. Ne?
Nee, müssen wir auch gar nicht, war jetzt nur so.
Nein,
ist aber ja immer ganz also, beliebt bei den Leuten, dass sie sagen, oh, Radfahren,
total.
Die Tage werden kürzer, ich habe keinen Bock, abends bei Dunkelheit zu fahren. Gut, okay, wir haben mittlerweile Swift, aber gibt ja doch noch einige, die Outdoor frönen und dann sagen, ja, dann fange ich mal mit dem Laufen an, weil ich habe ja früher Fußball gespielt oder Tennis, da bin ich ja auch gelaufen. Ja.
Was ja auch völlig richtig ist. Und das Letzte, was ich natürlich will, ist, dass ich irgendeine Sportart madig rede, weil Bewegen dann immer noch ein bisschen besser ist. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, wenn ich die Idee habe, diese Off-Season einzugehen, und jetzt machen wir es praktisch, dann muss man sich überlegen, dass bei all den D-Training-Studien, die man so findet, wo man nicht trainiert und sich die Auswirkungen von 3-4 Wochen Nicht-Training anschaut, dann natürlich baue ich irgendwie körperlich erstmal ab, ja, das passiert auf jeden Fall, meine VO2 Max wird geringer, meine Beweglichkeit ist eingeschränkt, die Ansteuerung der Muskulatur wird schlechter, mein Blutvolumen sinkt und so weiter und so fort. Plus vermehrter Kohlenhydratverbrauch, Speicher geringer. Also es gibt genügend Gründe in der Theorie wahrscheinlich auch, warum man diese Offseason eben nicht einlegen sollte. Also um das mal einfach jetzt mal rein physiologisch zu sehen, muss man einfach ganz klar sagen, so richtig, richtig viele Gründe gibt es jetzt nicht, warum man sagen müsste, dass man jetzt wirklich mal 3-4 Wochen einfach die Füße hochlegt und nichts macht. So. Und der Aspekt, der dabei aber sehr, sehr häufig vergessen wird, gerade bei so einer vielleicht auch teilweise datengetriebenen Sportart oder auch bei Sportarten, die so sehr, ja, die ja auch mit einem gewissen, wie soll ich das sagen, ich will es nicht negativ verpacken, das ist irgendwie klar, glaube ich, aber mit so einem gewissen sklavischen System einhergehen, als dass ich weiß, das ist meine Trainingswoche, das ist mein Trainingsmonat, ich muss da habe gewisse Kilometer, die ich fahren kann, gewisse Stunden, die ich trainiere und so weiter. Das ist ja alles schon sehr faktisch und sehr quantifizierbar und so weiter. Umso schwieriger fällt es ja möglicherweise auch, von diesem Gusto runterzukommen und zu sagen, so, von 20 Stunden Training die Woche fahre ich jetzt mal runter auf null oder mache gewisse Sportarten, die man vielleicht auch nicht anhand von Stunden quantifizieren kann. Also ob du jetzt eine halbe Stunde Yoga machst oder eine Stunde Yoga, ja, egal. Also je nachdem, in welcher Intensität du das machst, die du beim Yoga auch nicht erfassen kannst, ne, zumindest nicht ernsthaft quantifizieren kannst, ist das ja was, was immer schwammig bleiben wird. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die Off-Season dient meines Erachtens ja ein bisschen für das Körperliche möglicherweise, aber noch viel, viel mehr für den mentalen Aspekt, der dir dabei helfen soll, in der Offseason einfach mal dieses dauerhafte, auch vielleicht diese dauerhafte Konzentriertheit und so weiter abzulegen. Also nicht einem Trainingsplan zu folgen, bitte, so. Und auch nicht irgendwie deine Trainingswochen in gut oder schlecht zu bewerten, je nachdem, wie viele Stunden du jetzt gerade trainiert hast. Auch mal Zeit für andere Dinge zu haben, weil du halt eben nicht 8 bis 25 Stunden die Woche irgendwie mit dem Ausdauersport beschäftigt bist. Und das ist das, was meines Erachtens das Allerwichtigste daran ist, die mentale Komponente, neue Motivation zu sammeln, sich vom Kopf her zu erholen, sich nicht irgendwelchen Trainingsrhythmen auflegen, die man irgendwie einhalten muss und so weiter und so fort. So. Und daraus sollte sich ergeben, erstens, wie lange diese Pause ist und zweitens, was ich innerhalb dieser Pause mache. Also, wenn ich eine Situation habe, wo ich dieses Jahr eh halbgar trainiert habe, weil, was weiß ich, immer noch eine scheiß Corona-Saison und so richtig Rennen haben nicht stattgefunden, deswegen habe ich mich vielleicht auch gar keins angemeldet und so weiter und so fort und ich bin 2 RTFs gefahren und habe einen Volkslauf gemacht und jetzt bin ich heiß wie Frittenfett und will hier am 1. Oktober loslegen, in die neue Saison starten. Ja, ob du da, wenn du das mit einem bisschen partiellem Training, 3-4-5 Mal die Woche, ein bisschen irgendwie, ob du da eine Saisonpause brauchst, weiß ich nicht, würde ich die Motivation vielleicht gar nicht bremsen. Der Hobby-Triathlet, der sich 48 Wochen im Jahr der Training als durchaus elementaren Bestandteil seiner Alltagswoche hat, der muss das machen, meines Erachtens. Und der kann das auch nicht nur 2 Wochen machen, weil der muss auch lernen, sich zu beschäftigen und sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen, die jetzt nicht gerade Training heißen. So, ist ein bisschen das Prinzip wie mit Urlaub machen, ne? Urlaub muss auch immer lange genug sein, dass man irgendwann den Kopf frei bekommt vom Arbeiten. Und genauso ist es da letztendlich auch, dass man den Kopf frei bekommt vom strukturierten Training hin zu, ja, ich mache jetzt mal irgendwas, So, und vielleicht stelle ich aber auch irgendwann fest, boah, ich will auch mal einfach 5 Tage gar nicht Rad fahren oder gar nicht laufen oder gar nicht schwimmen. Und deswegen ist das eigentlich der wichtigste Faktor dabei. Deswegen gibt es auch, kann es auch niemals eine, sagen wir mal, halbwegs standardisierte Periodisierung einer Saisonpause geben. Niemand kann dir sagen, ob die 2 oder 4 Wochen lang sein soll. Wenn du als Profi-Triathlet in 2021 3 Ironmans machen musstest, weil, ja, dann gönne dir eine Pause, die vielleicht auch 6 oder 8 Wochen lang ist. Und Pause heißt ja in dem Fall nicht, ne, Punkt 2 quasi, wie, was du in dieser Zeit machst, heißt ja nicht, dass du zwangsläufig dich nicht bewegen darfst. Das ist ja das liegt ja in der Natur der Sache. Du wirst niemals Profi-Triathlet, wenn du nicht irgendwie einen sehr gesunden, natürlichen Bewegungsdrang hast. Aber dann wähle gegebenenfalls Dinge, die anders sind als das, was du vorher gemacht hast. Oder aber mach das so, wie du das jetzt gerade willst und steh morgens auf und überleg dir, yo, heute ist das Wetter noch irgendwie gut und deswegen gehe ich jetzt 3-4 Stunden Radfahren und wenn morgen das Wetter scheiße ist, ja, dann lasse ich es vielleicht auch ganz und keine Ahnung, gehe eine Runde spazieren oder was weiß ich was. So. Und das finde ich ist halt extrem wichtig. Also die eine der Kernaussagen sollte sein heute oder der vermeintlichen Learnings, falls hier irgendwer irgendwas lernen kann, dass man sich das vor den Gesichtspunkten vor Augen führt, wie lange so eine vermeintliche Saisonpause sein soll. Und völlig egal, was alle anderen sagen. Weil auch da gerade dieser mentale Stress, den man da eingeht während einer Saison, der ja, also das muss keiner sein, natürlich machen wir das alles extrem gerne und haben da wahnsinnig viel Spaß dran. Aber wir wissen halt auch, also jetzt bei einem Profi-Triathleten, ich bleib jetzt nochmal bei dem Beispiel. Das ist halt immens viel mentaler Stress. Das ist immens viel Reiserei. Das ist sehr selten im eigenen Bett schlafen. Das ist, geht vielleicht auch mal oder auch als Profi-Radfahrer mit Scheißbetten einher, mit unangenehmen Unterkünften. Vielleicht auch mit Reiserei, die keinen Bock macht, weil man Fliegen irgendwie bescheuert findet, wenn man dauerhaft einen Radkoffer dabei hat und so weiter und so fort. So, und vielleicht will man einfach mal 6 Wochen lang zu Hause sein, Zeit mit den Freunden und der Familie verbringen und stattdessen, statt irgendwie strukturiertes Training zu machen, einfach mal hinzugehen und zu sagen, so, ich gehe jetzt hier ab und zu mal eine Runde wandern, dann gehe ich ab und zu mal eine Runde Mountainbiken und so weiter und dann ist gut. So, und das, glaube ich, muss jeder für sich so ein Stückchen selber überlegen, vor allen Dingen in sich reinzuhören und sich zu überlegen, wie war denn die mentale Anstrengung in den letzten Monaten? Also habe ich irgendwie, gerade jetzt diese Corona-Saison, auch jetzt, also das sind ja jetzt 2 mittlerweile, die wir gehabt haben, und der ein oder andere wird das kennen, dass sich Wettkämpfe verschieben, auf die ich mich seit Monaten vorbereite. Dass Wettkämpfe vielleicht sogar ausfallen, auf die ich mich seit Monaten vorbereite. Dass Wettkämpfe verschoben werden zu einem Datum, wo ich vielleicht einfach gar nicht kann, aber ich den Termin noch nicht mehr umlegen kann und so weiter und so fort. Oder so wie wir es jetzt gehabt haben hier mit Hawaii letztendlich ja auch, wo ein Wettkampf verschoben wird, alle aber eigentlich irgendwie schon denken so, ja, nee, das wird auf keinen Fall im Februar stattfinden, können wir uns nicht vorstellen. Das heißt, das hast du schon im Hinterkopf und toi, toi, toi ist das jetzt relativ zeitnah dann abgesagt oder nochmal verschoben worden. Weil wenn du erst anfangen sollst mit so einer halbgaren Motivation und im Hinterkopf der Ahnung, dass das gegebenenfalls nicht stattfindet, ja, wie beschissen wird denn das Training dann? Wie sollst du dich denn dann darauf konzentrieren, 35 Stunden die Woche irgendwo da strukturiert Training ernsthaft zu machen? So, und wie gesagt, das ist das, was jeder sich selber fragen sollte. Wie anstrengend war die Woche, waren die letzten Wochen oder die Monate oder wie auch immer? Habe ich nach Trainingsplan trainiert, ja oder nein? Finde ich persönlich, kann ja beides sein. Kann die Anstrengung erhöhen, kann die Anstrengung aber auch vereinfachen. Ne? Wenn irgendwer anders hingeht und sagt, Daniel, ich mache dir einen Plan in den nächsten 6 Monaten, bereite dich auf eine coole Veranstaltung vor. Du verlierst 8 Kilo Gewicht, hast tierisch viel Spaß am Wettkampftag und freust dich deines Lebens und machst das Ganze noch mit möglichst wenig Trainingsaufwand, kannst dir sicher sein, es funktioniert, weil es dir ein Profi geplant hat. Super geil, das kann auch sehr entspannend sein. Das andere ist aber auch, du kriegst jeden Tag einen Plan vorgesetzt und bist ein autonomer Typ und denkst dir eigentlich so, naja, ich bin selbstständig, meine Pläne mache ich mir eigentlich nur selber. Und dann musst du aber auf irgendwen hören, jeden Tag theoretisch, der dir sagt, so, das ist jetzt hier der Plan und das ist jetzt der Plan, ne? Und das sind halt diese Fragen, die man sich dann letztendlich stellen muss, wie viel Stress das einem auch so bereitet.
Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das bei deinen Profi-Triathleten ist? Also bei Cat oder bei Patrick oder Boris, also wie die das machen, vielleicht auch wie unterschiedlich die sind? In ihrer Gestaltung der Saisonpause, ja.
Erstmal muss man da jetzt gerade sagen, und das ist halt ein ganz immenser, extrem wichtiger Faktor, dass du jetzt überhaupt gerade mit, also vielleicht nochmal für alle Nicht-Triathleten, ist ja normalerweise findet am 2. Samstag im Oktober grundsätzlich die Weltmeisterschaft auf Hawaii statt, der Ironman. So, der ist dieses Jahr verschoben worden auf den 5. Februar erst. Das war so vor ungefähr, boah, weiß ich nicht, 8 Wochen oder so, ganz grob, oder 10, ja, nee, ich würde sagen 8 Wochen. So, und dann hast du da ja schon die Situation gehabt, dass du dir gedacht hast, okay, der 5. Februar, das ist ja kein Datum, wo du jetzt im Oktober irgendwann sagst, so, jetzt gehe ich mal schön 6 Wochen in die Saisonpause, dann fange ich mal Mitte November wieder an und bereite mich auf ein Rennen vor, was 2,5 Monate später stattfindet. Das geht sich schon nicht aus. Das heißt, irgendwo kriegst du schon von außen aufgetragen, wie lange deine Saisonpause sein darf, nämlich garantiert nicht 6 Wochen, falls du vorgehabt hast, Ende September in die Saisonpause zu gehen. So, das ist schon mal generell totale Scheiße. Jetzt ist es ja passiert, dass dieses Rennen dann nochmal verschoben wurde. Jetzt findet es nicht am 5. Februar statt, sondern am, ich glaube, 7. Mai, ich weiß jetzt nicht auf den Tag genau, ich glaube 7. Mai. So, das gibt dir ja schon mal 3 Monate mehr Zeit und die zahlen ein auf eine freie Zeit im Herbst. So, wo du dir jetzt ganz entspannt überlegen kannst, wie ist das letzte Rennen? Also jetzt, Nähkästchen, du hast es gesagt, ne? Cat hat ihr letztes Rennen aller Voraussicht nach schon gemacht. Also die ist ja jetzt bei der 73-WM gestartet in Utah. Das ist jetzt 2 Wochen her. So, die hat jetzt also schon mehr oder weniger 2 Wochen Pause gehabt. Aber auch da zum Beispiel 2 Wochen Pause hieß halt auch, man muss erstmal zurückkommen, den Jetlag überwinden und so weiter und so fort. Das darf man alles nicht zur Pause dazu zählen, weil das ist alles noch quasi Arbeit oder Nachwehen von der Arbeit und so weiter. Das heißt, das würde ich alles immer ausklammern bei der ganzen Geschichte, ne? So, und dann hast du jetzt, also Patrick und Boris werden beide noch ein Rennen machen. Das wird jetzt in, also Mitte Oktober stattfinden quasi. Und danach gehen die dann voraussichtlich in die Saisonpause. So, und ab dann kannst du ja jetzt frei hingehen und frei überlegen, wie du die Saisonpause gestaltest, weil du musst dann das nächste Mal topfit sein, falls du vielleicht nochmal irgendeinen Vorbereitungswettkampf für Kona, oder ist ja dann nicht Kona nächstes Jahr, sondern der Ort ist auch verlegt worden, also Utah machst. Da schließt sich das Ganze aber auch aus, dass das irgendwie im Januar, Februar oder März stattfindet, weil da gibt es in Mitteleuropa keine Rennen und auch so im Triathlon-Rennkalender extrem wenig Auswahl. Und du willst halt auch nicht für ein Vorbereitungsrennen jetzt nach Neuseeland fliegen oder sowas, deswegen kann man das eigentlich streichen. So, und dann kann das super gut passieren, dass das gerne auch mal 6 Wochen sind, weil ich meine, Cat ist das passende Beispiel. Die hat letztes Jahr einen Ironman in Florida gemacht, die hat dann den Ironman in Tulsa gemacht, die hat den Ironman in UK gemacht, die hat dann noch die 73-WM gemacht und so weiter. Die hat allein 3 Ironmans in einem Jahr gemacht. So, und das ist ja schon definitiv eine Sache, das ist ja schon sowas wie die Oberkante, ne, was du halt so machen kannst. Viel unterwegs gewesen und so weiter und so fort. Deswegen darf die Pause da gerne 6 Wochen lang sein, auf jeden Fall. Und das ist also die Frage nach der Länge, würde ich tendenziell sagen, eher immer mal gerne ein bisschen mehr, weil die zweite Frage nach dem Inhalt ist halt immer so, wie gesagt, du bringst einen Profi-Triathleten dazu, nicht schwimmen zu gehen und nicht Rad zu fahren und auch nicht laufen zu gehen. So, die werden das immer irgendwie ein Stück weit machen. Was du da, und das ist bei Hobby-Triathleten ja ähnlich, nur dass natürlich die Menge dann irgendwie eine andere ist, aber was du da eigentlich nur erklären musst, glaube ich, ist hinzugehen und zu sagen, naja, jetzt nimmst du dir halt mal das Mountainbike oder den Crosser oder was weiß ich, das Gravelbike und gondelst da so ein bisschen mit durch die Gegend und guckst halt mal nicht auf den Tacho und hast natürlich kein Leistungsmesser da dran und so weiter und so fort. Und beim Laufen gehst du vielleicht auch mal hin und gehst nicht jeden Tag stumpf die gleiche Strecke laufen, sondern geh mal wandern oder mach mal einen Traillauf oder irgendwie sowas in der Art für einen Triathleten jetzt gerade, ne, nicht zu vergleichen mit dem Radfahrer. Und diesen Bewegungsdrang wirst du sowieso nicht verhindern. So, und das führt ja dazu, dass die dann auch nicht bei großem Minus starten, sondern ja immer noch so ein ganz kleines bisschen in der Bewegung geblieben sind. Und das ist halt völlig fein, deswegen darf die Pause da auch ganz getrost länger sein.
Okay, aber im Endeffekt bedeutet es auch, worüber wir ja auch nochmal geredet haben, also wenn wir jetzt Training mal ganz eng fassen, ist es strukturiert und hat einen Plan. Das heißt also in der Saisonpause weiter Sport machen sich oder sich bewegen, aber vielleicht nicht sklavisch sagen, ja, heute Morgen ist ein nüchtern Lauf vorm Training eine Dreiviertelstunde und dann gehe ich arbeiten und in der Mittagspause fahre ich 2x die Straße hoch und runter und mache meine, also Intermittent Exercises und abends gehe ich noch schwimmen, sondern dann mache ich halt mal irgendwas, worauf ich Bock habe. Und das kann mal 2 Tage nix sein und am 3. Tag, wenn das Wetter schön ist, gehe ich zum Graveln raus und am Wochenende mache ich einen Trailrun oder so. Also solche Sachen schon, aber dann nicht unter dem, also so ein bisschen unter dem Zwang, eine bestimmte Trainingseinheit absolvieren zu müssen, die eine bestimmte Anpassung nach sich zieht. Dieses Bewegen bringt ja auch eine Anpassung nach sich. Vielleicht ist es dann nicht so zielgerichtet, dass man sagt, okay, mit der Einheit wird jetzt die maximale Laktatbildungsrate reduziert, aber es passiert ja trotzdem was im Körper. Das heißt also, diese ganzen Geschichten für diesen also Glykogenstoffwechsel oder so, die schlafen ja nicht ein. Die also das, was wir vorher sagten, diese Kaskade, wo du sagst, machst du nichts, dann geht's hier mal los und dann kommen da ganz viele Sachen hinterher. Die habe ich ja dann nicht. Also klar, ich werde minimale Einbußen haben, das wird sehr wahrscheinlich werden deine Profi-Triathleten auch haben. Vielleicht geht da die VO2 Max um 2 Punkte runter in der Saisonpause oder wie auch immer. Aber das sind ja sicher Sachen, mit denen du rechnen kannst, wo du sagen kannst, dafür sind sie nachher frisch im Kopf und 2 Punkte gehen runter und nach dem ersten Quartal des Trainings gehen sie wieder 3 Punkte rauf, weil sie erholt sind. Ja. Das geht es so ein bisschen in die Richtung.
Total. Und dass da wegen mir die ganzen Punkte auch runtergehen und so weiter und so fort, ist ja auch völlig fein, ist ja auch gewollt. Ne? Also das muss ja, du sollst jetzt nicht 6 Wochen nichts tun, so wie du es gesagt hast, weil dann wird es vielleicht ein bisschen doll werden irgendwann. Dann wird es halt strukturell möglicherweise zum Beispiel auch ein Problem. Aber solange du dich da immer noch ganz entspannt und locker bei bewegst, kannst du das gerne auch mal 4 oder 6 Wochen machen. Und vielleicht auch das nochmal so hinterhergeschoben. Ich habe das eben schon gesagt, dass man sich das selber auch so ein Stück weit fragen sollte, wie lange man jetzt glaubt, das zu brauchen. Vielleicht setzt man sich das Ziel auch nicht vorher, sondern hört mal auch so ein bisschen in sich rein. Und das wird dem einen leichter, dem anderen schwerer fallen. Aber wie das so aussieht mit der Motivation und so weiter und so fort. Ne? Und wann kommt wohl so der Moment, dass man sagt, naja, ich hätte jetzt schon wieder Bock, strukturiert zu trainieren. Dann liegt es vielleicht auch ein Stück weit am Coach zu sagen, okay, ich habe da jetzt einen Athleten, der kann das einfach nicht. Also der kann sich dann nicht mit sich selber beschäftigen. Der muss irgendwie einen Plan haben, weil das zu seinem Leben irgendwie für die Struktur und so ist wichtig. Ja, aber dann gestalte den Plan halt bitte so, dass das halt eher eine gewisse Form von Bewegungstherapie ist, so nach dem Motto, aber jetzt nicht gerade Training. Ne? Und das ist halt genau der Punkt, den du sagst, dass das dann nicht strukturiertes Trainieren sein soll, sondern man geht vielleicht weiterhin sonntags morgens ins Schwimmbad und trifft sich mit seinen 3 Kumpels da und wegen mir schwimmt man auch irgendein Programm, aber bestenfalls geht man da hin und macht sich jetzt vorher nicht unbedingt Gedanken darüber, wie das Programm jetzt gerade sein wird und ob es in das strukturierte Training passt und wie dann, was ich dann danach frühstücke, damit ich danach die 4-stündige Radausfahrt noch gut hinbekomme, ne? Sondern mach das einfach und ja, fertig. So, und dann lass dich aber auch gerne so ein bisschen leiten davon, was da jetzt gerade vielleicht geschwommen wird, ohne da jetzt den tieferen Sinn drin zu sehen und da das Ganze in irgendeinen sinnvollen Trainingsrhythmus zu verpacken.
Und du hattest zu mir auch mal gesagt, als wir mal vor ist auch schon 2, 3 oder 4 Jahre her für Roadbike eine Geschichte gemacht haben, hast du mir Ähnliches gesagt und hast auch gesagt, der normale Mensch, also wir reden jetzt nicht vom Profisportler, der macht automatisch irgendwann seine Saisonpause, weil dann wird er krank. Also wir wollen es keinem gönnen und jetzt erst recht nicht. Also noch nie, aber gibt da mal Leute, die haben einen grippalen Infekt, dann kuriert man den halt aus, dann ist man 14 Tage weg vom Fenster. Dann hat man ja trotzdem die Detrainingseffekte. Also die muss man dann halt billigend in Kauf nehmen, weil ist, glaube ich, nicht gut, mit einer Erkältung trainieren zu gehen. Also ist gar nicht gut. Wir sprechen damit ein Verbot aus. So nach dem Motto, oder es gibt Leute, die gehen auf Geschäftsreise oder müssen auf Messen gehen und da steht man halt morgens um 7 auf und kommt abends um 23 Uhr oder um 1 Uhr ins Bett. Da passt ja auch kein Training mehr rein. Also es wäre ja kontraproduktiv, weil dann stresse ich meinen Körper ja extrem und dann setze ich die Kaskade, was du vorher gesagt hast, mit dem Immunsystem in die andere Richtung und dann bin ich halt richtig auf und dann ist auch die Frage, habe ich dann noch die Motivation oder nehme ich mir wirklich eher diese Momente und sage, okay, gut, ich habe da eine Messe, es ist Weihnachten, die Familie kommt oder so, dann sind halt die 2 Wochen vor Heiligabend oder die 1 Woche vor Heiligabend und die 2 Wochen danach ist meine Saisonpause und wenn ich schaffe, aufs Rad oder laufen zu gehen, ist schön, weil ich dann sehe ich mal was anderes und wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich aber auch nicht schlecht gelaunt sein, sondern dann war das halt für mich meine Pause und ich habe mich in der Zeit mit was anderem beschäftigt und ich fange umso engagierter, ich sag mal, am 6. Januar wieder an.
Und jetzt genau ja die gleiche Frage wie eben auch. Ne? Hör in dich rein und frag dich gerade vom Kopf her, von der Birne, wie du es eben so schön gesagt hast, was hat diese Saison mit dir gemacht? Du kannst ja genauso gut sagen, ich bin 4-mal krank gewesen, davon 2-mal zu meinem Hauptwettkampf. Ich habe die Schnauze voll von dem ganzen Sport. Ich lege jetzt die Füße hoch und mache nichts mehr für die nächsten 4 Wochen. Oder du sagst, boah, ich bin so oft krank gewesen, ich konnte nichts machen. Ich war im Trainingslager krank und bei den beiden Rennen nicht und so weiter. Ich habe jetzt Bock zu trainieren, weil ich weiß, im Oktober habe ich, was weiß ich, weniger Arbeitsstress oder jetzt im Herbst, keine Ahnung, bin ich beruflich Gartenlandschaftsbauer.
Ja.
Das ist der Beruf, der mir jetzt gerade einfällt, wo du durchaus eine große Diskrepanz zwischen Sommer und Winter hast quasi, um dann hinzugehen und zu sagen, so jetzt habe ich irgendwie aber die Phase, wo wieder weniger zu tun ist beruflich, jetzt kann ich irgendwie, habe ich mehr Zeit, die ich mir freischaufeln kann und dann mach es so. Und ob du vorher schon 5 Wochen oder 10 Wochen oder 15 Wochen hast ausfallen lassen müssen, weil, ja, völlig egal, dann kannst du gerne auch getrost hingehen und sagen, na, ich mache jetzt gerade keine Saisonpause, sondern ich lege jetzt los, weil nochmal, körperlich, um es mal sehr allgemein zu fassen jetzt gerade, gibt es nicht unbedingt einen Grund für diese Offseason, den du, und das ist ja das, was du meinst, den du dir nicht vielleicht vorher sowieso schon geholt hast. Also die Zwangspause durch dein Immunsystem, mit anderen Worten, wenn du krank bist, das ist ja auch eine gewisse, naja, vielleicht ja auch eine gewisse Richtungsvorgabe deines Körpers, die er dir jetzt gerade gemacht hat, weil du es vielleicht auch vorher übertrieben hast, weil du vielleicht dich gerade körperlich auch mehr erholen solltest, weil du vielleicht auch zu viel Stress gehabt hast auf der Arbeit oder. So, und dann stellt sich die vermeintliche Pause ja von selber ein, als dass der Körper dir erklärt, nee, so, jetzt ist hier Husten und Schnupfen und nicht irgendwie strukturiertes Training und sowas halt.
Ja.
Und die Frage ist aber am Ende des Tages genau die gleiche. Auch da musst du dich selber fragen, sind diese Zwangspausen jetzt was gewesen, was dich echt gestresst hat? Hast du jetzt gerade eine Saison gehabt, wo du, was weiß ich, wegen Achillessehnenproblemen extrem wenig laufen konntest und keine Ahnung, deswegen auch eine eher schlechte Saison hinter dir gehabt hast und jetzt bist du geheilt, jetzt hast du das Problem gelöst, deswegen kannst du jetzt gerade wieder loslegen und hast Bock und es macht Spaß und so? Ja, dann bremst dich nicht ein. Mhm. Ne? Also wenn die Birne schon da ist, dass du sagen kannst, yo, im Oktober lege ich erstmal los und dann wäre ja eher die Argumentation, so wie du es gesagt hast, naja, und wenn dann irgendwann die Weihnachtszeit kommt, ja, dann kann ich immer noch mal eine Woche Pause machen zum Beispiel, ne? Also dann kann ich immer noch mal hingehen und sagen, ich trainiere jetzt erstmal Oktober, November, halben Dezember und dann mache ich vielleicht irgendeine Art verkappte Saisonpause irgendwie so um Weihnachten, Neujahr rum, weil ich dann sage so, nö, jetzt, also da habe ich ja schon 2 Monate Training in den Büchern stehen und das ist natürlich schon wunderbar und dann kann ich da jetzt vielleicht mal ganz bewusst irgendwie 10 Tage rausnehmen oder sowas, ne? So in der Art. Also vom Prinzip her, mit welcher Begründung du zu der Fragestellung kommst, wie stressig, also für den Kopf aus mentaler Sicht das jetzt gerade gewesen ist für dich, das musst du dir letztendlich dann immer selber beantworten. Ne? Das ist das, was ich meine. Da gibt es keine Standardperiodisierung für und keinen Ablaufplan oder sowas, sondern die Frage muss man sich ganz alleine selber stellen und auch ein Stück weit beantworten, aber durchaus auch, ich sag mal, es gibt dann so gewisse rote Linien, wo ich jetzt sagen würde, naja, wenn du jetzt Hobby-Triathlet bist und du hast wirklich sinnvoll deine 15 Stunden die Woche trainiert, ja, dann musst du irgendwann dir ein Mindestmaß an Off-Season gönnen. So, das ist eine Verpflichtung, die du sowohl deinem Körper ein Stückchen gegenüber hast, vor allen Dingen deinem Kopf aber sehr viel gegenüber hast und vielleicht auch deiner Familie und deinen Freunden oder wie auch immer. Aber das kommt dann ja auch irgendwie.
Haben Triathleten Familie? Haben sie
Familie
Freunde?
Familie schon, aber keine Freunde. Wow, das gibt richtig Ärger jetzt.
Nein, nee. Aber sie haben eine riesige Community, auf die sie sich verlassen können.
Ja, nein, und also jetzt mal wirklich ernsthaft, ne? Das sind ja schon so Dinge, und also deswegen habe ich das jetzt gerade so salopp gesagt, aber das ist ja schon so, man muss sich überlegen, der gemeine Hobby-Amateur-Triathlet, ich bleibe jetzt bei dem, der trainiert irgendwas zwischen 8 bis, jetzt machen wir es mal nicht nach oben, sondern nehmen wir den gesunden Durchschnitt von, sagen wir mal, 12 bis 15 Stunden in der Woche, würde ich jetzt sagen, ist sowas wie ein Durchschnitt. Wisst immer, welche finden, die schaffen auch 20 Stunden, wisst immer, welche finden, die kriegen auch eine super Mitteldistanz mit 8 Stunden Training hin und so weiter. Also sagen wir mal 12 bis 15, müssen wir uns ja überlegen.
Aber schon ganz schön viel, gell, 15 Stunden durch 7 Tage.
So, und das ist ja jetzt schon eine Sache, wo du schon mal, genauso rechne ich dann auch immer und sage dann so, naja, das sind immerhin schon mal 2 Stunden am Tag, das ist ungefähr ein Drittel, wie du arbeitest, ne? Also wenn du jetzt eine herkömmliche, was weiß ich, 38-Stunden-Woche hast und du trainierst 12 Stunden, dann ist es ungefähr ein Drittel, nicht ganz, aber fast. So, und deswegen ist das ja ein immenser Inhalt deines Lebens, den das jetzt gerade einnimmt. Und natürlich bleibt da im Vergleich zu dem, der kein Triathlon macht, immer auch ein bisschen was, zum Beispiel vielleicht auch Soziales auf der Strecke. Das sind nicht die Leute, die jedes Wochenende auf irgendeiner Party rumlaufen. Die wollen das auch nicht, das ist ja klar. Das ist ja auch gut und richtig so. Deswegen sind die ja auch Triathleten, weil die wenig Spaß haben wollen. Oh Gott, jetzt gleich ist vorbei, die Karriere endet. Es war schön mit euch. Nee, Spaß beiseite. So, und was ich aber meine ist, es braucht ja dann irgendwann vielleicht auch mal einen Stimulus, der nicht das immer Gleiche ist, der nicht immer der Trainingsplan ist, der auch nicht immer, was weiß ich, die eigene literaturische, der auch, vielleicht muss man auch mal eine Podcast-Folge irgendwie auslassen, weil man sich denkt, komm, jetzt habe ich auch mal gerade genug zum Triathlon gehört, jetzt mache ich auch mal sonntags hier nicht mehr den Dankmals-Podcast an und so weiter und so fort. Was auch immer es ist, was dazu beiträgt quasi, da den Kopf ein Stück weit frei zu bekommen. Und das, finde ich, ist halt einfach das, was extrem wichtig ist, dass man sich das immer so ein Stück weit vor Augen führt und auch so gewisse rote Linien auf jeden Fall hat. Ich meine, eine Saisonpause 3 Monate zu machen, ne, um jetzt mal die andere Richtung der roten Linie zu kennzeichnen, macht überhaupt keinen Sinn, meines Erachtens. Also da wüsste ich nicht, was du da machen solltest. Mhm. Also im Sinne von, wenn du 3 Monate lang keinen Bewegungsdrang hast und dir überlegst, naja, ich mache jetzt nichts so in der Hinsicht, dann stelle ich mir eher schon die Frage, wie viel Überwindung kostet es dich, jetzt wirklich 6 Monate strukturiert zu trainieren? Ist das dann wirklich die richtige Sportart für dich, mhm, oder sind das vielleicht zu viele Extreme, ne? Wenn du 3 Monate Pause von allem brauchst, um dich dann 6 Monate auf irgendwas vorzubereiten, was du dann auch durchaus ziemlich durchwirkst, weil du ja dann viel mit strukturellen Sachen zu kämpfen hast und so weiter und so fort. Das fände ich jetzt vielleicht auch nicht so ganz sinnvoll. Aber ich sag mal so, die 2-3 Wochen einfach mal ein Stück weit ohne Plan zu sein zum Beispiel oder jemanden zu haben, ne, wenn man nicht ohne Plan kann, was ich auch ein Stück weit verstehen kann, ja, da muss der Plan halt so aussehen, dass da 3-4 Ruhetage einfach drinstehen. Und dann kannst du bei Ruhetagen Haken dran machen hinterher oder kannst den vielleicht noch schieben und sagst, nee, doch nicht Samstag Ruhetag, sondern jetzt am Sonntag, weil. So, und dann ist es fein, dann hast du trotzdem deinen Plan eingehalten, deinem Kopf geht es in der Hinsicht gut, als dass dir nichts fehlt quasi, es ist trotzdem alles grün in der Trainingswoche, da standen aber halt auch nur 3 Stunden drauf und davon vielleicht auch 2,5 Stunden Yoga oder was auch immer. So. Und jetzt sind wir so ein bisschen, eben haben wir aufgehört, bei den Sportarten zu diskutieren, ne? Was ich damit ja eigentlich sagen wollte, ist, welche Sportart du am Ende machst, also ob du eine machst und wenn ja, welcher du dich widmest oder sagen wir mal Bewegungsform, vielleicht nicht Sportart, das liegt dann an dir, was auch immer dir dabei gerade hilft. So, aber mach bitte irgendwas, wo du einfach einen ganz natürlichen, also ganz natürlich Lust drauf hast, dieses jetzt gerade zu machen. Wenn der Radfahrer hingeht und sagt, hey, Offseason heißt für mich, 4-mal die Woche Mountainbiken zu gehen, 2 Stunden. Mach es. Will ich niemanden von abhalten, ist dann eine geile Idee und kannst du auf jeden Fall machen. Der Stimulus für den Kopf ist einfach ein anderer und das ist das, was wichtig ist. Die körperliche Erholung, ja, die brauchst du dann nicht zwangsläufig, also zumindest nicht, also nicht dieses Detraining, das Bewusste im Sinne von, du musst jetzt irgendwas tun für deinen Körper, weswegen du dich 4 Wochen nicht bewegen solltest, das gibt es nicht, ja, du musst es für deinen Kopf tun, damit es besser ist, wenn das dann darin endet, dass du statt 14 Stunden jetzt nur noch 8 fährst und die machst du alle auf dem Mountainbike, cool, super, Aufgabe erfüllt und das Ganze gerne für 4 Wochen, 6 Wochen, was weiß ich was, bis du irgendwann sagst, so okay, jetzt ist halt echt November, jetzt ist das Wetter so scheiße, dass ich nicht mehr Bock auf Mountainbiken habe. Jetzt können wir wieder wegen mir Indoor fahren und auch ein bisschen das Ganze auf die Rolle verlagern. Und dann will ich es aber auch gerne wieder strukturiert machen. Mhm. Weil Indoor finde ich halt einfach vor mich hinfahren dann auch irgendwann kacke. So, dann fahre ich lieber ein Trainingsprogramm ab oder sowas halt, als dass ich da jetzt jeden Tag bei Zwift irgendwie hoch und runter fahre.
So. Du kennst ja die Psychologie des Triathleten viel besser als ich. Wenn jetzt der Triathlet auf der einen Seite sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Training, auf der anderen Seite, also strukturiertes Training, auf der anderen Seite geht ihm aber auch so ein bisschen die Idee aus, was er machen kann. Hast du da so ein paar Ideen? Also ich denke mir jetzt zum Beispiel, was ich total cool finde, immer vorausgesetzt, du hast gute Routen und entsprechendes Equipment ist sowas wie Night Ride, ja? Also du hast da eine gewisse Verlangsamung so nach dem Motto. Du guckst da auch nicht ständig auf den Tacho, weil du guckst auf die Straße, ob da nicht gerade ein Eichhörnchen rumläuft oder ein Igel. Und es hat so einen besonderen Flair, ja? Also brauchst du halt wirklich gute Beleuchtung, eine gute Route vorher, vielleicht wo dich nicht ständig 20 Tonner überholen. Ob du das mit dem Gravelbike fährst, dann zum Beispiel Cyclocross wäre was oder was du gesagt hast, Mountainbike, schadet nie. Also wenn man das macht, da reicht auch 1 Stunde aus, da kann man außer Atem sein und man fällt auch weich, wenn man es dann wirklich mal ausprobiert. Oder beispielsweise auch mal mit Freunden irgendwie am Wochenende, wenn wir jetzt noch so Indian Summer mäßig haben, mal eine längere Tour zu fahren. Ja, Rucksack mitnehmen oder irgendwie was Anständiges und dann halt mal sagen 6 Stunden und wir lassen den Trainingsinhalt mal weg. Also wir gehen jetzt nicht auf die Folge zurück, wo wir sagen, eigentlich reichen 4 Stunden oder 3 bis 4 reicht immer, sondern man fährt eigentlich einfach 6 Stunden, weil man Spaß hat und wenn man hinterher einen Muskelkater hat oder wenn man 2 Stunden zwischendurch eine Pause macht und da dann halt Brotzeit macht und darauf verzichtet irgendwie Riegel zu essen und Gels, sondern einfach sagt, ja, dann esse ich halt einen Schnitzel mit Pommes oder irgendwas anderes oder Spaghetti, dann ist es auch gut. Also ich glaube, diesen Sport so ein bisschen mit Genuss oder ein bisschen mehr Freude aufzuladen. Also fällt dir da noch was ein oder was du da gern machst oder machen würdest?
Ja, du hast ja jetzt eigentlich auch schon das Advanced Level genommen, wenn du da den Night Ride nimmst und so, weil das natürlich auch durchaus schon komplizierter ist, sag ich mal, ne? Und ich würde jetzt noch dazu sagen, vielleicht der Triathlet ist ja schon so ein Stück weit auch der Klassiker für Saisonpause, dann doch eher erst im Oktober, November, so je nachdem, wann halt so die Hauptwettkämpfe, da die natürlich alle für gewöhnlich im Hochsommer liegen, ist das manchmal vielleicht dann auch wettertechnisch ein bisschen schwierig, aber was ja in jedem Fall richtig ist, ist ja zum Beispiel alleine, und jetzt beschränke ich es mal auf wirklich absolute Minimum, nicht hinzugehen und sich Route 1, 2, 3 rauszusuchen, die du im Training immer fährst, ob das jetzt bei Zwift ist oder auch im realen Leben draußen, sondern vielleicht einfach mal hinzugehen und von A nach B zu fahren. So, das ist ja schon eine Sache, die du einfach nie tust. Du gehst ja selten hin und sagst in einer normalen Trainingswoche, so, ich fahre jetzt mal hier um 17 Uhr los in Hamburg, fahre ich mal nach Lübeck und dann fahre ich einfach mit der Bahn zurück. So, das macht ja niemand jemals. Und das wären halt so Geschichten, wo ich dann sagen würde, na klar, so eine 2-3-Tagestour mit dem Rad, mach ein bisschen Bikepacking oder was weiß ich was. Und halt eben ohne Powermeter und ohne Gels und auch, was weiß ich, mit all den Sachen, die normalerweise einer Trainingsrhythmik entsprechen würden, auch nicht auf die KMH gucken, auf die Geschwindigkeit schauen, sondern halt einfach mal fahren und das ganze Ding einfach anders Rad fahren. Also nicht wie sonst, strukturiert, qualitative Trainingsumsetzung, wenig Auge für möglicherweise die Landschaft, weil du eher damit beschäftigt bist, gerade dein Programm abzufahren und so weiter und so fort, sondern dann hinzugehen und zu sagen, so, Rucksack auf oder Bikepacking-Taschen dran und normal essen, Mittagspause machen, Kaffeestopp einlegen, hast du nicht gesehen, und das Ganze dann von A nach B nach C nach D und dann irgendwann mit der Bahn wieder zurück, keine Ahnung was. So, und sowas in der Art finde ich super, und du bleibst bei deiner Kernsportart, wenn du musst nicht hingehen und als Triathlet sagen, so, ich muss jetzt unbedingt eine Runde klettern gehen, weil ganz ehrlich, kann halt auch keinen Bock machen. Ist halt eine nette Idee, so, aber wenn du halt nicht klettern kannst, ist das auch eine der Sportarten, die komplett scheiße sind, um sie mal eben kurz 4 Wochen zu machen. Da wirst du niemals ein Erfolgserlebnis haben halt. Ne? Also das Ganze kommt mit muskulärer Ansteuerung, blablablub, aber du bist eh ein Triathlet, du hast relativ schmale Oberarme und so weiter und so fort. Klettern ist echt nicht dein Ding unbedingt. Ja. So, und beim Radfahrer noch viel schlimmer. Ich meine, der Triathlet ist immerhin vorher mal geschwommen und so. Ne? Deswegen ist das immer eine nette Idee, aber ich sag mal, wenn du nicht irgendwie eine Historie vielleicht in der Sportart hast oder das eh schon mal so ein Stück weit zur Abwechslung gemacht hast und so weiter, dann finde ich halt so Sportarten, die komplett was anders sind, ist dann immer die Frage, wenn du Bock hast, mach es, so, super, aber beschwer dich hinterher nicht, wir hätten nicht gesagt, dass das nicht auch scheiße werden kann. Und da will ich dann so ein bisschen, aber ich mach zum Beispiel, also hängt ja auch ein bisschen davon ab, wo du wohnst, bei Patrick in Salzburg, das bietet sich an, klettern zu gehen, hier wandern zu gehen zum Beispiel, ne? Also du hast alles vor der Tür, du musst nicht mal theoretisch mit dem Auto großartig irgendwie eine Stunde irgendwo hinfahren, um da jetzt ein paar geile Klettersteige, wie sagt man, Wanderwege zu haben und sowas halt. Und das ist sensationell, das ist ja eine total, das ist ja ein geiler Luxus, den du jetzt hier bei uns zum Beispiel nicht unbedingt hast, wo du es dann vielleicht irgendwie, wie auch immer geartet, anders mal, vielleicht gehst du hier einen Kanu fahren, keine Ahnung, so, finde ich, würde vielleicht auch Sinn machen, so in der Art. Also, mach irgendwas, was den Kopf frei macht letztendlich, und wenn es aber in der Kernsportart bleiben soll und du hast dir jetzt gerade überlegt, du machst noch irgendeinen Traillauf und vielleicht hast du auch, vielleicht ist es auch nicht eine reine Off-Season, sondern du gehst vielleicht auch hin und sagst, naja, ich mache jetzt nochmal einen Traillauf, da bereite ich mich vor, dann trainiere ich aber halt dreimal die Woche für eine Stunde und dann ist alles tutti, weil ich gehe da jetzt komplett ohne Ambition an die Sache ran, ich will einfach nur das so ein bisschen erleben, dann kann es ja auch schon eine halbe Off-Season sein für den Kopf, wo du dann weg bist vom strukturierten Triathlon-Training, und dann machst du durchaus schon vieles richtig.
Aber du gehst ja schon noch so ein bisschen... Weil es ist witzig, dass du das gerade ansprichst. Mir sind gerade, ich habe es in Hamburg mal gesehen, da gibt es so eine Art Winterlaufserie, ja, so 10, 15 Kilometer Läufe. Und das ist ja dann auch wieder schwierig, wenn du so ein bisschen sagst, ja, da will ich jetzt mitmachen, und du warst vorher schon ein sehr fokussierter Zahlenmensch, und hier habe ich das Event und da habe ich jenes Event und alles Mögliche, und jetzt habe ich gar keine Events, jetzt suche ich mir irgendwas. Also natürlich gibt es Eventhopper, die machen den Sport, um auf Events zu sein. Da kann man jetzt mal drüber reden, wie stark sie dann tatsächlich sind, oder sie mögen einfach die Gemeinschaft. Also das meine ich komplett im Ernst mit der Community, und da treffe ich die wieder. Aber läuft denn der ein oder andere nicht auch wieder Gefahr zu verbissen, an sowas rangehen zu können und zu sagen, da setze ich mir jetzt das nächste Ziel, ich will die 10 Kilometer unter 40 Minuten laufen und darauf trainiere ich dann, und der bekommt dann eine Knochenhautreizung oder er meldet sich für die Cyclocross Senioren an und will da aufs Podium fahren. Also,
aber das ist eigentlich schon wieder... Die Offseason hast du eigentlich schon wieder hinter dir zu der Zeit. So diese Winterlaufserien sind dann ja meistens so Dezember, Januar quasi. Okay, ne? Und das ist dann eigentlich der Moment, wo ich jetzt sagen würde, wo der gemeine Triathlet schon wieder dabei ist und schon wieder angefangen hat zu trainieren. Und dann würde ich es eher andersrum sehen. Ne? Dann ist es eher eine Geschichte, wo ich dann sagen würde, das kannst du motivational super verpacken. als dass du da jetzt statt, was weiß ich, eine normale Trainingseinheit zu haben, wo du mal wieder um die Alster läufst, jetzt gerade deine Winterlaufserie da in, wo auch immer, das ist nicht irgendwo da in, ist nicht in Wandsbek oder so, gibt es das, glaube ich, tatsächlich in
Bramfeld genau, und so, ja. Und über, ja,
ja. So, und das kannst du ja schon wieder motivational eigentlich eher positiv sehen, ne? Da würde ich dann sagen, cool, mal wieder so ein bisschen Wettkampfluft zu haben. Ambition, ja, laufst halt durch, ist eine schöne Trainingseinheit. Vielleicht gehst du sogar vorher noch hin und hast ein bisschen was anders trainiert, am Morgen vorher oder am Nachmittag danach oder wie dem auch sei. Und machst das Ganze mal wieder so, dass du da vor allen Dingen auch nicht alleine trainierst, sondern du hast auch ein paar Leute um dich rum. Und das würde ich halt eher als so eine Art Trainingswettkampf verpacken. Ne? Das muss jetzt nicht unbedingt dazu dienen, da Bestleistung zu laufen, weil, ich sag mal, streng genommen, es schließt sich ja schon fast aus, wenn du im Dezember eine Bestleistung läufst, dann würde ich mir so ein bisschen die Frage stellen, wie das jetzt gerade zustande gekommen sein kann, wenn du deine eigentlichen Hauptwettkämpfe irgendwann im Juni, Juli vielleicht hast oder sowas, ne? Oder im August oder im Mai, weiß ich nicht, auf jeden Fall weit weg von Dezember. Deswegen kriegt man das, glaube ich, immer ganz gut hin, da zu erklären, dass das am Ende ein netter Lauf sein soll und du, dann ist das ja eigentlich auch ganz charmant, weil die Distanzen sich ja steigern von Woche zu Woche, ne? Du startest ja meistens irgendwie so mit 5 oder 10 und läufst am Ende vielleicht auch mal einen Halbmarathon oder sowas. Das ist ja eigentlich ganz cool, um einfach eine normale Trainingseinheit zu ersetzen. Das sind alles entspannte Veranstaltungen, da musst du nicht lange in der Schlange stehen, da musst du nicht am Tag vorher noch zum Race-Briefing und hast du nicht gesehen, sondern da gehst du morgens hin, legst deine 10 Euro auf den Tisch und dann kannst du loslegen. Und das ist ja schon irgendwie eine ganz gute Sache. Das würde ich eher anders verpacken als Trainingsmotivation, dann wieder, wenn du wieder gestartet bist.
Okay. Ist das ein Problem oder siehst du das als Problem? Ich meine, du bist ja auch Mentalcoach, wenn Menschen oder wenn Hobbysportler jetzt schon ihre Saisonplanung machen für 2022 oder müssen sie es jetzt schon machen? Weil man sieht ja schon, dass der ein oder andere jetzt sagt, oh, ich mache hier den Ironman 70.3 und ich mache das. Und wir reden jetzt nicht von Profis, ja. Wir reden so. Auf der einen Seite finde ich das cool, so, also in Anführungszeichen so durchstrukturiert zu sein. Also ich persönlich bewundere das, weil ich wüsste, wir haben ja selber drüber geredet, so Gravel-Event, was sollen wir fahren? Irgendwie eine Woche vor dem Ötztaler denke ich mir, boah, Ötztaler ist Ende August, letztes Augustwochenende, war er bislang immer, so nach dem Motto, also mich auf jetzt was festzulegen, was im August ist, ist eigentlich lang, also für mich zu lang. Deswegen sage ich, die andere Seite bewundere ich, weil ich es nicht so kann. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, wenn ich jetzt schon weiß, was ich nächstes Jahr für Wettkämpfe mache, kann ich dann wirklich entspannt in die Saisonpause oder kann ich gerade deswegen entspannt in die Saisonpause? Also es ist ja auch immer die Frage so, wo sitzt das Engelchen und wo sitzt Teufelchen, gell?
Du hast das gerade wunderbar beantwortet, auch selber, in Abhängigkeit des Persönlichkeitstypen. Ich habe das zum Beispiel auch, das mache ich manchmal ganz gerne, je nachdem, wer gegenüber sitzt, dass man, wenn man in die Saisonpause startet, schon klar ein Datum festlegt, wann man da wieder raus ist. Ne? Also wir sagen jetzt hier, heute 30. September, wir starten jetzt in die Saisonpause, aber ich verspreche dir, wir hören auch am 1.11., das ist ein Montag, damit wieder auf, das ist der erste Trainingstag. Und das ist für viele immens hilfreich, um sagen zu können, okay, cool, ich weiß, wann es wieder losgeht, ich habe jetzt 4 Wochen Zeit, so irgendwas zu machen und ich muss mich nicht gedanklich damit beschäftigen, was jetzt gerade körperlich mit mir passiert und ob das jetzt schlecht ist, wenn ich hier noch eine Woche länger nichts mache und so weiter und so fort. Und deswegen kann das halt auch ein ganz, ganz großer Vorteil sein, dass das Datum des Wiedereinstiegs schon zu fixieren. Und mit dem Wettkampf ist es ja genau das gleiche Spiel, mit dem Unterschied, dass der sich natürlich dann, der hilft dir ja möglicherweise dann auch im Dezember, wenn du das 4. Mal in der Woche auf deinen Indoor-Trainer gestiegen bist und dich wieder Indoor quälen musst. Und vielleicht kannst du das motivational ja ganz gut auch verpacken, indem du dann sagst, ja, aber der Ötztaler, so, ne, der ist ja, und dafür mache ich das Ganze, ja. Da wiederum stellt sich dann die Frage, reicht das für dich motivational, dass du heute sagen kannst oder am 1.11. sagen kannst, ich starte jetzt für eine Veranstaltung, die Ende August ist, was ja 9, 10 Monate hin ist, da musst du ja schon, also ist deine Ambition ja auch sehr groß, theoretisch, ne? Aber wir könnten ja jetzt auch sagen, naja, wenn ich 4 Monate vorher anfange, dann wird es halt auch irgendwie reichen, ne? So, wenn du dann aber da eine gewisse Zielsetzung hast und überlegst dir, naja, Ötztaler sollte schon gut werden, ich will schon mal unter 9 Stunden fahren, so ungefähr, dann musst du es natürlich auch ein Stück weit machen. Wenn es motivational nicht reicht, ja, dann setz dir ein Ziel vorher. So, dann buch dir, ey, dein, was weiß ich, Mallorca-Trainingslager im Januar, wo du dann sagst, hey, ich flieg da am, was weiß ich, 15. Januar hin und bis dahin muss ich ansatzweise fit sein, dann kann ich jetzt da getrost 6 Wochen trainieren und weiß, okay, alles klar, da kommt ja jetzt was Cooles, auf das ich mich vorbereite, was meine Motivation hochhält, worauf ich mich freue, und dann ist das super so. Aber das ist ganz klar eine Frage von Persönlichkeit, ne? Also da, ohne jetzt Namen zu nennen, weil dann wird's irgendwie zu intim, mehr oder weniger, aber sind Kandidaten dabei, musst du vorher ganz genau sagen, so, dann ist Schluss. Und gibt ein paar Kandidaten, da musst du noch 5-mal sagen, es ist jetzt Off-Season. So, und du musst mich jetzt nicht nochmal fragen, was du da jetzt trainieren sollst, weil du sollst da gar nichts trainieren. Ich erkläre es dir aber auch gerne 5-mal, weil ich sicherstellen will ja, dass du das verstehst und dann Spaß hast in deiner Off-Season, weil das ist das, was wichtig ist.
Ich wäre auch so einer, der bräuchte das Datum. Also wenn ich in der Verfassung wäre, strukturiert zu trainieren, weil ich würde sonst mit dem Arsch nicht hochkommen. Ich würde es immer weiter wegschieben.
Wärst also aber auch jemand, dem muss man das Datum alle 3 Tage aufs Neue nochmal, also eben wieder
ein Datum geben. Man müsste es nachjustieren, natürlich, klar.
Jeden dritten, vierten Tag wahrscheinlich. Ja. Also ich zum Beispiel, also ich bin da ganz bei dir, mir geht's ja ähnlich wie dir, was jetzt auch ja ein Stück weit daran liegt, dass mein Jahr ist nicht planbar, ne? Also in diesem Jahr habe ich gedacht, ich wäre jetzt eigentlich in Texas, ich wäre genau heute, also wir nehmen auf am 28. nach Kona geflogen. Dann habe ich gedacht, ich bin im Februar in Kona und bin davor irgendwo in Thailand zum Training oder auf Lanzarote und keine Ahnung was. Jetzt hat sich das wieder ein Stückchen verschoben. Jetzt bin ich den ganzen Winter über möglicherweise zu Hause oder nur auf den Kanaren und nicht in Kona und so weiter und so fort. Also terminlich durchaus immer gar nicht mal so einfach. Und dann zum Beispiel auch so, dass ich für sowas, also ich habe total Bock, deswegen habe ich das letzte Woche zu dir gesagt, irgendwas zu machen, ganz spontan. So, also natürlich mit einer gewissen Vorbereitungszeit, damit es auch Spaß macht, das ist schon auch immer wichtig, aber so wie es schon mal der Sauerland-Radmarathon war oder keine Ahnung, was der Zugspitz-Trail und so weiter, fand ich, waren total geile Veranstaltungen, hat extrem viel Spaß gemacht, aber es braucht auch für mich immer ein bisschen Ruhe, um zum einen das planen zu können und zum anderen mich da auch sinnvoll darauf vorbereiten zu können, weil so das mal eben zwischendurch, das kann ich ja nicht, wo ich an der Stelle einfach mal sagen muss, wen ich da sensationell und phänomenal finde, ist halt unser gemeinsamer Freund Frank Wechsel, der halt der Kandidat ist, der, also
Der weiß jetzt schon, was er 2022 und 2023 macht.
Vor allen Dingen, er hat's ja, liebe Grüße Frank, wenn du dir anhörst, wie der das in Tokio gemacht hat, neben der Olympischen Spiele noch zu trainieren, quasi und sowas, das ist für mich unvorstellbar. Das ist für mich unvorstellbar, dass ich bei so einer Veranstaltung bin und wenn ich dann um 11 Uhr nach Hause komme, ratze fertig bin, noch irgendwie mich 1,5 Stunden auf einen Indoor-Trainer setze oder noch 1,5 Stunden laufen gehe oder sowas halt. Ne? Also wirklich absolut unvorstellbar und so, dass ich mir da bei Frank oft genug denke, krass, ich kenne niemanden, also ich weiß, wie Frank arbeitet, das kommt ja noch hinzu und Frank kann ja nur 100% und sowohl beim Training als auch beim Arbeiten und vor allen Dingen, weil er das beim Arbeiten auch macht, denke ich dann immer wieder so krass, wow, dass da nicht irgendwann der Mann mit dem Hammer kommt und sagt so, hier, jetzt mal Schluss und lass das mal bitte wieder sein und so weiter, finde ich sehr beeindruckend. Und das ist aber natürlich auch so ein Triathleten naturell, das ist ja schon auch eine Geschichte, die, jetzt kann ich vielleicht auch mal was Positives sagen, nachdem ich schon 2-3 Mal gelästert habe heute, aber das ist was ich bei Triathleten oder auch bei ambitionierten Radsportlern extrem beeindruckend finde, die sind da teilweise anders als wir, da ist der innere Schweinehund, wird da auch schon mal anders überwunden irgendwie. Und auch trotz viel Arbeit, oder was heißt viel Arbeit, es muss nicht viel Arbeit sein, aber trotz eines normalen Berufslebens, eines halbwegs vernünftigen Alltags mit Familie, Freunde hast du nicht gesehen, trotzdem es hinzubekommen, sich mehr oder weniger jeden Tag aufs Neue zu motivieren, jetzt morgens, was weiß ich, ins Schwimmbad zu gehen oder eine Runde aufs Rad zu setzen und wie dem auch sei, das finde ich schon ganz schön geil. Also das ist ja schon auch eine Sache, die auch den Ausdauersportler so ein Stück weit ausmacht, dass er halt nicht der Kandidat ist für in den Tag hineinleben, sondern der trainiert ja überhaupt erstmal strukturiert. Und das ist schon was extrem Beeindruckendes. Und deswegen, ne, war das gerade so scherzhaft gemeint, du bist das nicht und ich auch nicht.
Nein, das ist auch okay. Also ich kann mich für andere Projekte faszinieren, aber bei sowas, glaube ich, mir hat mal jemand erzählt, es gibt sowas mit konkurrierenden Zielen. So, und
ich kann das zum Beispiel nicht, weil das mein Berufsleben ist. Ich kann nicht, also auf die Idee zu kommen, privat mich mit Triathlon auseinanderzusetzen, nachdem ich das jeden Tag 12 Stunden beruflich mache, halte ich für unvorstellbar. Das ist eine Sache, je tiefer ich beruflich, und das habe ich in den letzten Jahren ganz oft gemerkt, je tiefer ich beruflich im Triathlon drin bin, desto weniger interessiert es mich privat. Also interessieren im Sinne von selber machen.
Ja.
Es interessiert mich tagtäglich, wenn ich sonntags 12 Stunden irgendwelche Triathlon-Veranstaltungen live schaue, ja, bei Facebook in irgendeinem schlechten Stream mit einem beschissenen Live-Ticker, wo nicht mal einer am Start ist, den ich trainiere, dann ist das ja auch irgendwie privat, auch wenn ich das natürlich, ja, beruflich mache, ein Stück weit. Aber das dann, da jetzt dann auch noch hinzugehen und zu sagen so, ach, ich mache gerne vorher noch eine Stunde Schwimmen, danach noch 4 Stunden Radfahren, bevor, ja, ich dann laufen, einen Koppellauf noch mache, keine Chance.
Da würdest du lieber mit Kumpels kicken gehen, gell? Um es mal ganz ehrlich zu
Bier
sagen.
Bier trinken. Ja. So wie, ach so, okay, am gut, Sonntag, ja, mein Stimulus darin lag, das war schön, so habe ich mir meine Auszeit, das war mein einziges freies Wochenende, glaube ich, im September, Oktober mehr oder weniger. Und ich habe Bundestagswahl geguckt und war großer Fan und habe Wochen vorher angekündigt, ich brauche eine Kneipe mit einem Blick auf einen Fernseher und werde mich den ganzen Tag ausschließlich mit Politik auseinandersetzen, wie ich das auch Wochen vorher getan habe,
ja,
und
ja jetzt auch noch. Ist doch, ja, bis 18 Uhr nichts passiert.
Na, die ganzen Vorberichte und sowas halt und Twitter auf und alles, was dazugehört. Jedes Interview gelesen und so weiter. Und dann ab 18 Uhr natürlich Vollgas. Ich habe, ich darf es erzählen, aber ich habe wirklich in der Kneipe gesessen und auf dem Bildschirm lief ZDF. Parallel habe ich ARD auf dem Handy geguckt und das Ganze bis 23 Uhr. Ich habe alles mitgekriegt am Sonntag und das fand ich geil. Das war meine Offseason der eine Sonntag.
Du hattest ja vorher noch mal gesagt, wir wollten ja nächstes Jahr was zusammen machen und mir ist ein Rennen eingefallen, was, glaube ich, uns beiden extrem entgegenkommt. Mhm. Es gibt in Dänemark ein Gravel-Rennen. Mhm. Ich glaube, es heißt irgendwie Cycle-Lope oder so.
Mhm. Wann?
Und da gibt es an den, ich glaube, im August ist es.
Super. August ist erstmal ganz gut.
Da gibt es an den Verpflegungsstellen Burger und Softeis.
Jawohl. Warum sagst du das denn jetzt erst? Daniel, wir kennen uns seit ungefähr 8 Jahren und jetzt packst du das aus. Was ist denn nicht richtig?
Ich weiß von dem Rennen selber erst seit 2 Jahren.
Und seit 2 Jahren?
Ja, genau. So. Aber wir waren ja beide beschäftigt.
Eingebucht.
Das muss man ja auch sagen.
Ja,
so nach dem Motto.
Also vielleicht buchen wir das jetzt ein. Also es hört keiner zu, nochmal, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Na, es wird, genau, jetzt dann niemals so sein, dass du da von 100 Leuten drauf angesprochen wirst.
Aber vielleicht will uns ja irgendjemand begleiten oder wird oder hat dieses, kennt jemanden, der an diesem Rennen schon mal teilgenommen hat und kann uns ein bisschen mehr drüber sagen, weil die Webseite ist dänisch.
Ja.
Es ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, die Anreise wäre bei uns jetzt nicht ganz so CO2 belastet. Wir können zusammenfahren.
Richtig.
Also nicht mit dem Rad, sondern mit dem Auto oder sogar mit dem Zug, wobei ich... Da schauen wir nochmal, ob
ja, ich bin
die Bahn jetzt mit der neuen,
das nicht sagen.
Ob die Bahn jetzt durch die neue Regierung dann etwas zuverlässiger wird und vielleicht auch nicht mehr streikt, weil dass wir ein Grundrecht auf Beförderung haben, aber lassen wir das an dieser Stelle. Nein, also.
Wir haben auch ein Grundrecht auf Streiken.
Ja, das stimmt. Nein, aber da hast du auch wieder recht, ja, auf jeden Fall.
Ein, ein sehr großes Grundrecht dazu.
Nee, also wie gesagt, wir gucken uns dieses Hansens Cycle Loop oder so heißt es. Hansens heißt die Eismanufaktur, die das.
Natürlich heißt das Hansen, klar, wie hätte es anders sein können. Der Veranstalter heißt auch Norman Hansen, Lasse Norman Hansen heißt er, wie der Handballer. Das ist relativ einfach und wir werden da, wir machen das so.
Frau Giesmann, bleiben Sie doch einmal ernst.
Wir nehmen Kontakt zum Veranstalter auf und fragen, wie viele Tickets wir hier für die Junk, natürlich alles bezahlt, hier gibt es nichts umsonst.
Ja, genau.
Auch Faktor 1,5, damit der Veranstalter mehr Burger davon kaufen kann. Und dann fragen wir, ob die Bock haben, dann werden wir diese Aktion, wir machen dieses Rennen groß. Das wird, das
ist groß.
Das ist die Junk Miles Vereinsmeisterschaft, wird es werden. So sieht's nämlich aus.
Nein, das ist schon groß. Nein, ich will da keinen Wettbewerb draus machen.
Nee, Wettbewerb heißt das ja. Ich will ja einfach nur, dass da eine Menge Leute am Start stehen. Das,
ach so,
das, okay. Vor allen Dingen alle die, die weiterhin immer noch darauf warten, dass du endlich dieses Sauerland-Trainingslager veranstaltest und mir damit in den Ohren liegen, wo sie jetzt in Hirschberg, wann sie endlich mal die Wand hochfahren können und sowas. Das wird, wir werden da eine Veranstaltung ausmachen, quasi.
Gut, aber das könnte ja ein Ziel für uns, für 2022 sein, dass wir uns intensiv mit dem Sauerland-Trainingslager beschäftigen.
Ich, ja, glaube nämlich,
dass wir sowas besser können, als sagen, wir fangen am 1.11. mit Training an.
Ach, das ist richtig.
Wobei, ehrlich gesagt, ich habe zwischendurch so in den letzten 3-4 Wochen auch mal überlegt, ob ich nicht nochmal zu euch zum Testen kommen soll, um zu gucken, ob ich mich im Vergleich zu von vor 5 Jahren verschlechtert habe, ohne Training. Könnte ja auch sein.
Testen alleine bringt nichts ohne Training.
Ich weiß,
das ist ja immer so ein bisschen der Haken bei der Geschichte, weil ansonsten würde ich das auch öfter machen. Das ist genau wie Trainingsplattform aufmachen, mache ich jeden Tag mehrfach. Reicht aber auch noch nicht, kann ich dir sagen. Ist noch nicht. Und auch nicht irgendwie hier Rad mit Zwift koppeln alleine. Es bringt leider nichts.
So, um die 1,5 Stunden voll zu bekommen, noch eine andere Frage. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich trainiere strukturiert 4 Wochen nicht, gäbe es in dieser Zeit sinnvolle Sachen, die ein bisschen um mein Training herum sind, wo du sagen würdest, dafür sind doch 4 Wochen gut, sich mit in Anführungszeichen einer neuen Technologie zu beschäftigen. So, ich will mir immer schon mal einen Powermeter kaufen. Bevor ich das mache, bevor ich nach Mallorca gehe ins Frühjahrstrainingslager oder auf Lanzarote, kaufe ich das Ding jetzt und beschäftige mich jetzt schon mal, wie das gekoppelt wird etc. Oder ich überlege mir, Gewicht zu verlieren, aber ich will jetzt nicht 10 Kilo in einem Monat verlieren, was ja auch nicht wirklich geht, aber ich beschäftige mich jetzt in dem Monat, wie kriege ich das eigentlich hin, koche ich selber, so nach dem Motto, was für eine Ernährungsumstellung macht für mich Sinn, und gegebenenfalls frage ich noch den ein oder anderen Experten, ohne in diesen Stress zu geraten, es dann im April, also im März, April, Mai zu machen, wo alle danach dürsten. Wäre das was oder sind es so hehre Ziele, die genauso hehr sind, wie dass wir beide sagen, wir fangen am 1.11. an?
Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten gerade. Also bei deinem Powermeter-Beispiel wollte ich sofort zwischengrätschen und sagen so, nee, weil dann kommst du gedanklicher aus der Geschichte kein Stück raus, weil dann, also du gehst ja nicht hin und machst in der ersten Woche deiner Offseason, beschäftigst du dich damit, dann kaufst du es dir, dann wird es in der zweiten Woche geliefert, dann baust du es in der dritten dran und sagst dann so, jetzt mache ich auch noch 2 Wochen Pause, ohne das Ding auszuprobieren.
Ja, okay,
und dann,
hast recht.
Dann bist du schon so dauerhaft irgendwie drin im Thema, würde ich spontan sagen, nee, auf keinen Fall. Also vielleicht mal was anders. Früher war das immer noch so, die Anekdote kann ich erzählen, aber früher war das immer noch so, dass du, ich glaube, das ist heute anders, bei SRM, Powermeter-Thema, musstest du, konntest du die Batterie nicht selber wechseln. So, das heißt, es war sicherlich sehr sinnvoll, sich am allerletzten Tag der Saison kurz damit auseinanderzusetzen, was es jetzt zu tun gibt, um die neue Trainingsvorbereitung zur nächsten Saison sinnvoll zu gestalten. Klammer auf, schicke dein Powermeter zur SRM, sorge dafür, dass das einen Batteriewechsel und eine neue Kalibration bekommt, damit das dann zeitnah wieder da ist. Das war sicherlich, das hat sehr viel Sinn gemacht. Also mir fällt jetzt gerade kein anderes Beispiel ein, aber sollte es sowas in der Art geben oder solltest du auf die Idee kommen, einen Rollentrainer dir zu kaufen, weil du das erste Mal im Winter Indoor trainieren willst, dann mach das nicht am 30. Oktober in der Hoffnung, dass das dann am 1.11. geliefert wird oder sowas halt. Ne? Das sind vielleicht so Dinge, wo ich sagen würde, ja komm, hak's am Ende der Saison nochmal eben ab und überleg dir, ob du den Rollentrainer kaufst oder ob du jetzt gerade mal ein Gravelbike baust, weil oder was weiß ich was. Aber ich finde, die Überlegung solltest du vielleicht vorher haben, irgendwie so ein Stück weit, wegen sowas wie Lieferzeiten und bla bla bla. Aber nur wegen solcher organisatorischen Faktoren, sonst nicht. So, aber bei den anderen Sachen, das finde ich ja eigentlich total geil. Du hast ein ganz wichtiges Thema mit der Ernährung zum Beispiel angesprochen und Kochen. Ich habe so getan, als würde ich das ansatzweise können, hätte aber auf jeden Fall viel Lust darauf und bla bla bla. Ne? Wenn man, glaube ich, die Male, die ich in diesem Jahr gekocht habe, die wird man wahrscheinlich an 3 Händen abzählen können, aber gut. Also ernsthaft gekocht, ne? Nudeln ist kein Kochen. Aber das ist ja zum Beispiel eine Sache, wo man sich schon überlegen könnte, beim Thema Ernährung zum Beispiel ist das ja sehr facettenreich. Man könnte die Zeit zum Beispiel statt abends im Schwimmbad am Herd verbringen und einfach mal irgendwas kochen, was man sonst vielleicht nicht gekocht hat, oder sich mit irgendeiner Ernährungsweise auseinandersetzen, die man sonst vielleicht noch nie gemacht hat zum Beispiel. Oder aber auch sowas zu machen wie, weiß ich nicht, hier mal schön 2 Wochen Heilfasten zu machen und keine Ahnung was, sowas in der Art, ne? Wo ich jetzt sagen würde, ja, ich bin jetzt kein großer Verfechter davon, aber wenn man das mal ausprobieren will, ja, dann machst du das nicht während der Saison, wenn du dabei noch 12 Stunden die Woche trainieren sollst, sondern dann mach das bitte da, wenn du halt ja jetzt gerade Zeit hast und auch weder trainieren musst, sogar noch genug Zeit zum Schlafen hast und so weiter und so fort. Ne? Also das wäre so eine schöne Sache, wo ich dann sagen würde, dazu brauchst du ja einfach einen normalen Alltag mit ein bisschen Zeit zu Hause und so weiter, damit du das ganz entspannt und in Ruhe machen kannst. Oder wenn du dir jetzt überlegt hast, du willst Veganer werden und willst dich mit anderen Themen auseinandersetzen, wie jetzt der veganen Ernährung, ja, dann würde ich sagen, nutz doch die 3, 4, 6 Wochen Off-Season und beschäftige dich entspannt mit dem Thema und setz dich damit auseinander, was du ab jetzt kaufen wirst, wie du es zubereiten wirst und so weiter und so fort. Das ist doch total geil. Das ist vor allen Dingen auch eine schöne Sache, wo ja die Hirse auch weiterhin angestrengt bleibt. Und du irgendwie dafür sorgen kannst, dass du da die Gedanken auf jeden Fall abschweifen lassen kannst vom Eigentlichen.
So Sachen wie spezielles Beweglichkeitstraining oder klar, wir haben jetzt gerade so ein bisschen.
Habe ich gerade auch gedacht und dachte so, auch eigentlich ganz geil. Ich wollte erst Nein sagen bei so Dingen wie, du hast irgendwelche Probleme gehabt oder willst irgendwie Potenzial ausloten, wo du jetzt sagst, naja, keine Ahnung, jetzt mache ich aber jeden Tag erstmal eine 1/2 Stunde Black Roll, weil Hüftbeuger ist zu kurz, schlecht für die Laufökonomie, keine Ahnung. Wäre mir gedanklich wieder ein bisschen zu viel drin, aber stattdessen hinzugehen und irgendwie 4 Wochen irgendeinen Anfänger-Yoga-Kurs zu machen, 2-3 Mal die Woche, da würde ich wieder sagen, ja, geil, weil da kannst du, also das hat nichts mit dem eigentlichen Training in der Hinsicht zu tun, es wird körperlich aber sehr, sehr sinnvoll sein, das zu tun, es wird dir immens helfen, vielleicht macht es dir sogar viel Spaß und du behältst es am Ende einmal die Woche bei oder sowas halt. Und du kannst halt viel dazu lernen, ohne dass du im eigentlichen Trainingsrhythmus bist. Da würde ich dann wieder sagen, so ja, das ist eigentlich ganz geil. Das finde ich gut.
Also es gibt ja auch Menschen, die beschäftigen sich manchmal so mit neueren Technologien. Ich weiß, im Gravelbike und Mountainbike ist es ja längst State-of-the-Art Tubeless-Technologie. Ich würde auch keinem empfehlen, das in der Saison zu machen, weil ich glaube, wenn es einmal nicht funktioniert, ist man gefrustet, gerade bei Rennrädern. Aber sich damit zu beschäftigen, also und zu sagen, ich trainiere ja nicht danach, sondern ich gehe fahren, aber ich fange mit dieser Technologie an und mit dem niedrigen Druck und durch die breiten Felgen irgendwie, ich fange es beim Gravelbike an oder beim Mountainbike oder beim Cyclocrosser, das wäre zum Beispiel für mich auch sowas. Also, dass man sagt, das macht man jetzt und irgendwann ist man so routiniert und sagt, gut, das kriege ich jetzt auch bei meinem Rennrad hin. Das wäre ja jetzt auch noch was für mich, wobei, da kann man natürlich sagen, gut, mache ich immer mal abends, aber das braucht auch so ein bisschen Muße, weil es wird nicht immer auf Anhieb klappen. Aber diese Yoga-Geschichte fand ich mega. Also
ist ja vom Prinzip her das Gleiche, wie als würdest du einfach mal hingehen und dein Rad mal von vorne bis hinten einmal auseinander und wieder zusammenbauen und so weiter. Ne? Das war früher so eine Geschichte.
Ja, und nachher bleibt eine Schraube übrig, ja klar.
Richtig, genau. So, und dann machst du es halt nochmal. aber sowas in der Art, sowas finde ich halt auch nicht verkehrt, das mal einmal vernünftig sauber zu machen und mal, was weiß ich was, so wie als wenn du... damals fand ich sehr schön, es hat nichts mit dem Rad zu tun, aber das Beispiel bringe ich noch gerne, damals Boris Stein, da war halt am Anfang der Corona-Zeit, war so ein bisschen die Frage, ja, wofür trainiert man jetzt gerade und muss das jetzt besonders strukturiert sein oder kann man auch mal ein bisschen rausnehmen, weil wir ja eh nicht wissen, wann die nächsten, also das war halt Anfang 2020, ne, so da April, Mai. Und der brauchte irgendwann, ich glaube, wir haben es im Podcast irgendwann bei Boris, der einen ganz tollen Podcast hat, den kann man sich auf jeden Fall nochmal anhören, haben wir es mal thematisiert und brauchte quasi eine Reduzierung des Trainings, die Freigabe dafür, um sich ein neues Soundsystem ins Auto zu bauen, fand ich auch sehr schön. Musste ich ein bisschen dran denken, wie das damals mit 15, 16, 17 war, so ungefähr, als man irgendwie im Sauerland, ne, da schön noch irgendwie die Autos aufgeschraubt hat und so weiter. So in der Art, das ist natürlich auch eine schöne Sache und da will ich jetzt das Tubeless so ein bisschen mit da reinpacken. Aber vorher will ich erstmal überlegen, macht das Sinn, ja oder nein? Ja. Vielleicht nutze ich das als Schlusswort. Ich darf ein kleines bisschen Werbung noch machen. Ich habe es schon irgendwie bei Instagram gepostet in den letzten Tagen. Wenn wir gerade bei Tubeless sind, ist ein feiner Übergang. Es gibt ein schönes Buch, das heißt Radfahren im Triathlon und Einzelzeitfahren von dem lieben Kollegen Markus Baranski, der Baranski. Ich sag's nochmal, Radfahren im Triathlon und Einzelzeitfahren. Das könnte ja zum Beispiel auch mal so eine schöne Sache sein, wenn man sich mit dem Thema Tubeless auseinandersetzen will oder vielleicht, wie man jetzt sinnvoll gerade mal seine Kette reinigt und ob man nicht doch mal dieses Puder darüber macht und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ein Buch, was ich definitiv empfehlen kann für so alle Dinge so rund um das Radfahren, sage ich jetzt einfach mal, in Bezug auf Material und Technik und so weiter und so fort. Finde ich sehr gut. Lohnt sich auf jeden Fall mal da einen Blick reinzuwerfen. Punkt.
Gut.
Kaufen.
Dem ist ja eigentlich heute nichts mehr hinzuzufügen.
Ich würde auch sagen, ne? Wir haben hier die Spotify Mindestdauer von 90 Minuten hinter uns gebracht. Das ist ganz klasse. Freuen wir uns. Nee, vielen Dank. Was ich aber zusätzlich gerne noch einmal eben ganz kurz machen würde, und zwar, wir wollen irgendwann in den nächsten Wochen, wir wissen noch nicht ganz genau wann, wir haben die nächsten drei Folgen schon durchgeplant, wir erzählen euch noch nicht, worum es da geht, aber wir würden gerne irgendwann wieder ein Q&A-Special machen, das haben wir schon in der ersten Charge der ersten, weiß ich nicht, 33 Folgen waren es, glaube ich, haben wir das zweimal gemacht, glaube ich. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Training und oder ähnliches, dann schickt eine Mail mit der entsprechenden Frage an junkmiles@highsize.de und werdet los, was wir dann irgendwann mal hier in einer der nächsten Folgen thematisieren sollten. Wir werden dann hingehen und uns da so ein paar Fragen rauspicken, die vor allen Dingen auch für die Allgemeinheit ein bisschen gültig sind. Also wenn ihr jetzt die Frage habt, ob ihr tubeless fahren sollt beim Gravel-Event in Dänemark, ja oder nein, das wird jetzt nicht so eine Frage sein, die wir dann wahrscheinlich
hier thematisieren. Ja doch, das kriegen wir hin.
Okay, das kriegen wir auch hin.
Da holen wir uns vorher, wir gucken uns die Frage vorher genau an, holen uns einen Experten dazu und dann versuche ich das zu erzählen. Ja. Und ja, tubeless und ja, mit wenig Druck.
Also wie gesagt, gerne Fragen stellen, die ihr immer schon mal loswerden wolltet zum Thema und die werden wir dann irgendwann in den nächsten Wochen hier an gleicher Stelle beantworten. Daniel?
Darf auch gerne über Ernährung sein. Wenn es zu viel Ernährung wird, dann laden wir da noch einen Gast ein.
Ja, der uns dann alles was Fragen da irgendwie ne, so mit diesem Triathlon-Radsport.
Und wenn ihr
so
vielleicht mal einen speziellen Gast haben wollt und wir kriegen da mehr als zwei Wortmeldungen, digitale Wortmeldungen, dann werden wir natürlich, der Gast sollte im entferntesten was mit Sport zu tun haben. Mhm.
Und du also, glaubst jetzt ernsthaft, dass du dich dann darum kümmerst, dass und die Leute machen das dann, die kommen dann hier hin. Wenn wir jetzt morgen sagen, Julien Alaphilippe, Glückwunsch nochmal zum Wochenende.
Ich glaube, unser Französisch ist schlecht und wir würden es ja gerne in Deutsch machen, aber Fabian Cancellara wäre ja ein Versuch wert, wenn irgendjemand Fabian Cancellara hören möchte.
Fabian, wenn du das hier hörst, Glückwunsch nochmal zu Olympia. Wir haben es letzte Woche, glaube ich, gehabt, ne? Oder vorletzte Woche.
Vorletzte Woche, genau.
Ja. Und alles Gute.
Also ich bin ja ein Fanboy von Fabian Cancellara.
Ich finde es super als Sport. Daniel, wir müssen jetzt den Abwehr hinkriegen.
Ja, genau.
So, und komm, wie am Anfang. 3, 2, 1. Also, in diesem Sinne, alles Gute und bis zur nächsten Woche. Danke fürs Zuhören.
Ja, genau. Bleibt gesund, habt Spaß. Tschüss.
Ciao.
Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.